Wenn du das Gefühl hast, du hast das versalzen, machst du einfach noch ein bisschen mehr rein, weil dann passt's, weil die Leute sind chronisch geschult in Unterwürzung. Das ist das größte Problem in allen Restaurants und das ist das Erste, was ich den Leuten predige, dass sie einfach Mut zur Würze haben. Ja, es gibt nur wenig Orte auf dieser Welt, wo ich österreichische Küche esse und Berlin gehört nicht dazu. Also ich besorge mir sicher ein paar Flaschen davon, leg die bei mir im Weinkühlschrank, weil wenn wir dann Besuch haben von weinunkundigen Menschen, dann ist immer ganz gut, wenn man irgend so Material hat, das man verballern kann. Wenn jeder eine Scheibe Kalbfleisch nimmt, die plattiert, die mehliert, durch Ei zieht und in Semmelbrösel legt und dann legst du diese Scheibe paniertes Fleisch bei halbwegs okayer Temperatur in die Pfanne, dann kommt immer das gleiche Produkt raus. Immer. Und es ist wurscht, ob das jemand aus Indien macht, aus Japan, also wenn du diesen Prozess befolgst, sind alle Schnitzel gleich auf dieser Welt. Weißt du? Das heißt, es kann kein gutes und kein schlechtes Schnitzel geben. Verstehst du? Es sei denn...
Herzlich willkommen zu In Vino Verve Was oder wie ich es neuerdings nenne, Chateau Niveau. Man sieht mittlerweile auch unseren Weinkeller im Hintergrund. Ist das nicht geil? Weil wir können uns jetzt ein Chateau Niveau leisten, denn wir sind ja einer der erfolgreichsten Weinpodcasts der Welt mittlerweile.
Wo sind wir denn mittlerweile schon?
Norwegen, Saudi-Arabien habe ich gelesen, Finnland, Myanmar weiterhin Top 10, Deutschland auch immer ganz weit oben mittlerweile.
Japan.
Italien, Niederlande, Luxemburg, selbstverständlich Liechtenstein, warum auch nicht. Es sind aber über 20 Länder in den letzten Wochen gewesen, die in den Charts waren.
Und ganz wichtig, weil es auch unser Gast betrifft, auch in Österreich.
Auch in Österreich und der Schweiz. Wir sind ja auch eine Eurovisionssendung seit Meta Hildebrand. Apropos, unser heutiger Gast, der macht ja aus Sellerie so eine 12-monatige Liebesgeschichte, während du nicht mal Zwiebeln schneiden kannst, ohne zu weinen, richtig?
Ich weine gerne. Hm. Das ist etwas, was du ja noch nicht kannst. Weinen. Mhm. Auch wenn du mich immer ansiehst.
Ja, selbst dann muss ich. Eine kurze Träne verdrückt. Ach, Dietmar, wollen wir einfach anfangen?
Ja, fangen wir einfach an.
Ich sage noch kurz, herzlich willkommen, Weinprinzessin.
Oh ja. Hallo, ich grüße euch hier hinten aus der Regie.
Schön, dass du da bist. Dietmar, magst du unseren Gast vorstellen? Ich bin ganz nervös.
Sehr gerne. Unser Gast hat als Restaurantempfehlungen übrigens zwei unserer letzten Gäste empfohlen, nämlich das Coda und das Nobelhart und Schmutzig. Und beide waren ja schon bei uns zu Gast. Und jetzt reiht er sich auch noch ein.
Einer heißt sogar mit Nachnamen auch noch Frank.
Das auch noch. Unser Gast wuchs in Bruck an der Leiter in Mödlingen auf. So oder wie er selber sagt, keine Berge, keine Lederhosen, kein Jodeln. Und lernte das Küchenhandwerk im Hotel Wende in Neusiedl am See. Ende der 90er Jahre arbeitete er im Restaurant des Burgtheaters. Das finde ich schon mal sehr gut, Burgtheater. Danach in den Restaurants Vestibül und im vielfach ausgezeichneten Steirereck in Wien bei Hans Redbauer. Anschließend wechselte er als Souschef an das Restaurant Chef's Table im Interalpenhotel Tirol in Telfs. Im Mai 2010 wurde er Küchenchef im Horvat am Paul-Linke-Ufer in Berlin-Kreuzberg. Ein Jahr später erhielt die Küche unter seiner Leitung einen Michelin-Stern. Mit 30 Jahren wurde er damit Berlins jüngster Küchenchef eines Sternrestaurants. Anfang 2014 übernahm er das Horvat zusammen mit seiner Ehefrau. 2016 wurde das Restaurant mit dem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet. 2018 wurde er auf der Madrid Fusion Messe zum besten Koch Europas gewählt und vor kurzem erhielt er zusammen mit seinen Mitarbeitern die Auszeichnung The Best Chefs Award. Aber er ist auch der Kulinarikbotschafter Österreichs in Berlin, der Selleriemann, Göffelliebhaber. Er liebt Kruspeln, Knorpel, Preiselbeermarmelade gibt's nur beim Schnitzel und nicht beim Backhändel. Und wenn Kürbiskernöl, dann richtig oder gar nicht. Der Weiherhof Bramberg am Waldvogel bei Kitzbühel ist sein Lieblingsort seit über 20 Jahren. Der Heiratsantrag an Janine erfolgte dort, ebenso die Hochzeit. Auch wichtig? Vor allem gibt es dort keine versoffenen Skitouristen. Seine Frau ist Trash-Fernsehguckerin. Ja, kenne ich. Er nur Trittbettfahrer. Sein Lieblingsgericht ist Backhändel, aber nur von der Keule. Mit Kartoffelsalat. Backhändel würde er allerdings nie in Deutschland bestellen. Ein Kochhandmodel, schon mit 5,5 Jahren eingeschult worden. Mit 14 Jahren eröffnete seine Mutter, dass er eine Ausbildung zum Koch machen möchte. Ihre Reaktion? Na jo, wonst mahnst. Er besitzt keine Oma-Romantik, soll bedeuten, er kocht besser als seine Oma, obwohl seine Oma ihrer Zeit weit voraus war, nur im falschen Zeitalter. Seine Mutter ist kein Fan von seiner Küche. Gutes Personalessen ist absolut wichtig, aber jeden Tag Knödel im Restaurant kochen würde ihm die Magie rauben. Er ist Fan von der arabischen Küche. Aus dem Alter, mit vollem Mund redet man nicht, ist er längst raus. Herzlich willkommen, Sebastian Frank.
Hey. Hi, grüß euch. Sehr schön.
Hast dich wiedererkannt?
Standardfrage am Anfang, ja. Was stimmte nicht?
Es hat schon gepasst.
Passt schon.
Passt schon. Absolut. Kann man so lassen. Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen habt, auf jeden Fall.
Ja. Sehr schön, dass du da bist. Mag deine Mama mittlerweile das Essen?
Meine Mama war schon extrem lange nicht mehr bei mir im Restaurant essen. Meine Mutter, die ist zwar immer wieder mal im Restaurant, aber meistens erst abends, weil sie fährt immer mit dem Flixbus nach Berlin. Und dann fährt sie mit dem Taxi vom Omnibus bei hier Bahnhof da ins Restaurant und dann kommt sie immer so um 10, 11 am Abend da an. Und das letzte Mal sage ich zu meiner Mama, sag mal, hast du einen Hunger oder so? Dann sagt sie, ja, okay, können wir machen. Dann sage ich, was hast du denn? Dann sagt sie, dann sage ich, ja, wir haben gerade so eine Interpretation von Sellerieschnitzel auf der Karte im Hauptgang. Und dann sage ich so, Sellerieschnitzel. Und dann sagt sie so, Sellerie? Und dann sage ich, ah, okay, alles klar. Ich sag, wir haben noch ein bisschen was vom Personalessen über. Da haben wir irgendwo solche Baubands, so Buns, also so ein Germknödel gefüllt mit was Salzigen halt gemacht. Und dann hat sie das gegessen. Und am nächsten Tag, weil ich gerade in der Story drin bin, am nächsten Tag waren wir zu Hause und dann mittags sage ich, Mama, hast du einen Hunger? Sag ich, ja, ich kann ein bisschen Pasta kochen oder irgend sowas in die Richtung. Sag ich, ja. Dann sage ich, was soll ich reinmachen? Spinat und so. Dann sage ich, ja, nein, Spinat ist, nein. Dann sage ich, hey, stopp mal, weißt du? Weil meine Mama war ja ein Diktator am Mittagstisch, weißt du? Ja, die hat vorgegeben den Rhythmus, in dem wir atmen haben sollen, weißt du? Da gab's ja nichts, weißt du? Also kein Trinken, kein Sprechen, kein nicht aufstehen, bevor ich fertig war. Und dann sage ich so, echt jetzt? Also, warum hast du uns die ganze Kinder gequält, weißt du? Ja, mit so Sachen, die wir essen haben müssen, auf die keiner Bock hatte und sie selber hat auch keinen Bock drauf, weißt du? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Nein, aber meine Mutter, das ist schon sehr lange her, dass sie das letzte Mal wirklich bei uns essen war. Wir hatten noch Fleisch auf der Karte und um den Grad, um zu sagen, okay, das kulinarische, ja, was hat meine Mutter gesagt? Wir hatten noch Lamm auf der Karte, ich weiß es. Und dann frage ich meine Mama wie hat's da geschmeckt? Ja, nee, war eh alles super, aber nur das Lamm im Hauptgang war noch blutig, ne? Und es war natürlich Medium, brauchen wir nicht reden, aber überall, wo roter Fleischsaft rausquillt, ist halt, ja. Nee. Aber es ist schon über 10 Jahre her.
Wie ist das so, als Exil-Österreicher in Berlin zu sein? Weil mir ging es immer so, als Hamburger in Berlin habe ich mich nicht wohl gefühlt, deshalb pendel ich immer zurück nach Hamburg. Wie ist das für dich als Österreicher in Berlin?
Also, ich bin jetzt ehrlich, manchmal macht man da ein bisschen größeres Ding draus, als es ist. Also
aus Berlin?
Ja, nein, also generell, also mir tut ja keiner was, ja. Also das, also ganz im Gegenteil, wir werden ja, die Ösis werden ja extrem nett aufgenommen. Ja, so verbinden ja alle ihre Schnitzel-Sissi und Kaiserschmarrn-Romantik und Skifahren mit uns. Also wir sind ja nur positiv besetzt, ne? Das ist ja.
Wir schauen auch gut aus.
Also.
Ja, Dietmar darf ja auch seit 77 Folgen immer wieder ins Chateau Niveau hier reinkommen bei uns.
Ja. Es gab sicher mal eine Zeit, aber das ist außerhalb meiner Reichweite, wo vielleicht Österreich negativ besetzt war, aber seitdem wir alle Skifahren gehen, ist doch super. Nein, überhaupt nicht. ich sage euch mal, am Ende des Tages, klar, haben wir eine andere Satzmelodie, ja, aber im Endeffekt ist es übrigens gleich. Am Land sind die Leute grantig, weißt du, und jammern, weißt du? Und in der Stadt ist halt anders, ne? So, und das ist bei uns genauso im Endeffekt. Ja, das ist ja.
Wir müssen mal gucken, ob wir auf YouTube zu deiner Satzmelodie noch einen Untertitel dann reinbringen oder so.
Achso, ja. Ja, nein. Aber so viel Unterschied ist es am Ende des Tages auch nicht. Und klar, die Großstädte Berlin und Wien unterscheiden sich schon massiv, das brauchen wir nicht reden, aber wenn du ins Dörfliche gehst, naja.
Du hast ja uns ein Thema gegeben, ja. Um mal auf den Wein schon mal zu kommen. So, das Thema lautet Nahe Osten.
Mhm.
So. Das ist schon spannend.
Also ganz Nahe Osten.
Ganz Nahe Osten. Mhm. Also relativ nah. Also man könnte fast sagen, nah.
Ja, sehr nah.
Sehr Nahe Osten. Das ist spannend, weil wir sehr gespannt sind, was wir da jetzt heutzutage gleich kredenzen werden.
Wir haben es als Regel auch gar nicht so ganz hart eingegrenzt. Ne? Es ist so ein bisschen Slowenien oder Ungarn oder auch Balkan. Also wir sind ja heute ein bisschen frei. Hauptsache östlich von Berlin oder östlich von Wien oder so. Ne?
Ach ja.
Okay, gut.
Genau. Ja. So Malente.
Malente, auch Malente, ja, genau. Sicherlich. Ja.
Nein, aber darum lass uns doch vielleicht den ersten schon mal einschenken, immer schon mal so ein bisschen was im Glase haben.
Sehr gerne.
Dafür ist natürlich hier auf unserer Seite.
Dafür brauchst du mich jetzt wieder, wa?
Dafür brauchen wir dich.
Genau, wie du hier siehst, hier steckt schon was drin in der Ehenpulle, denn als ich die Flaschen runtergetragen habe, ist mir aufgefallen, dass eine ein bisschen sehr viel kälter ist als die anderen. Deswegen habe ich gedacht, wir starten einfach mit der hier.
Ach so.
Da steht drauf Dietmar.
Hast du gedacht,
und,
ne?
Und da kicken wir doch mal.
Eine Flasche namens
Dietmar.
So. Könnte auch ein Film sein, mit dem du mal mitspielst. Eine Flasche namens Dietmar.
Gib das einfach so an dich rüber, Dietmar. Du kannst das so aufmachen. Da kommst du ran, mach mal einen langen Arm.
Schön, dass ich das mache.
Ich hab sie schon mal vorgedreht und zwar richtig schön schief.
Aber wirklich schief. Ja,
richtig schief.
Aber Dietmar kann das, Dietmar kennt sich aus.
Ja, deswegen. Wenn man mit dem Korkenzieher umgeht, dann...
Und dann schenkst du euch mal ein für die Dramaturgie und dann darfst du die Flasche nochmal zurückgeben hier.
Aber diese Weine aus dem nahen Osten, die habt ihr ja auch bei euch auf der Karte. Daher kommt das Thema, oder?
Ganz genau. Wir haben uns, ich müsste es fast raten, aber ich glaube 2015 dafür entschieden, genau, osteuropäische Länder mit auf die Weinkarte zu nehmen. Das ist, weil vorher hatten wir ein bisschen so, ja, ein bisschen Österreich, Deutschland und dann ein bisschen Spanien, ein bisschen, also Italien, also so wischiwaschi ein bisschen, ne? Und wir sind dann bei der ungarischen Botschaft einer Weinverkostung eingeladen gewesen und unser damaliger Restaurantleiter war ein Österreicher und sind wir hingegangen und haben uns ein bisschen so durchprobiert und war halt auch viel dabei, was ja, okay, überschaubar, aber es waren zwei, drei Sachen dabei, vor allem auch ein bisschen mit österreichischem Know-how natürlich gemacht, zum Teil wirklich spannende, sehr klare, schlanke Sachen dabei. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, das wäre eigentlich cool, wenn wir das so, weil ich ja an der ungarischen Grenze mein Handwerk, mein Küchenhandwerk so ein bisschen gelernt habe und das ja auch ein großes Teil der Aromatik einnimmt, okay, dass wir uns auch in diese Richtung ausrichten, um die ehemaligen Kronländer der österreichisch-ungarischen Krone in unser Weinsortiment nehmen und die anderen ganz strikt ausschließen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, die Habsburger waren bis nach Spanien verheiratet, okay. Ja, aber genau, und seitdem fahren wir ganz strikt kein Frankreich, kein Spanien, kein Italien, da wird man enttäuscht werden, wenn man bei uns solche Weine sucht.
Und trotzdem bekommt ihr immer jedes Jahr 2 Sterne wieder.
Da geht es ums Essen.
Genau. Bevor wir zum Wein kommen, müssen wir jetzt eine Premiere nach 77 Folgen wirklich abfeiern. Wir haben nämlich ganz neue Gläser. Grüße gehen raus an Heiko Antoniewicz, der uns lange, seit Jahren beleidigt hat für unsere alten Gläser. Und es geht ein herzlicher Dank raus an Billy Wagner, der nach der letzten Folge gesagt hat, ich stelle euch einen Kontakt her. Und schwupps stehen bei uns neuerdings hier im Podcast-Studio Gläser aus der Josephinenhütte. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Gläser gerade letzte Woche noch bekommen haben und heute schon aus diesen coolen, spannenden Gläsern trinken können.
Wir werden sie richtig schön einweihen jetzt,
ja, finde ich. Das ist richtig gut.
Sehr gut. Also, wir haben den ersten Wein im Glase. So.
Ist das ein Rosé oder ist mein Glas geschlagen?
Ich habe die alle ordentlich geputzt.
So, bei uns ist es ja auch Tradition, dass wir einen Trinkspruch machen.
Ach, guck mal, mit den neuen Gläsern riecht man sogar was im Glas. Das war ja vorher bei diesen Moselkelchen, die wir hier stehen hatten, hat man nie was gerochen, aber jetzt in diesen Gläsern.
So. Der Trinkspruch ist einfach ganz einfach der Spruch, den seine Mama halt gerne mal gesagt hat. Naja, wonst mahnst, dann passt es vielleicht auch zum Wein.
Tschüss. Tschüss.
Prost. Prost in die Regie.
Prost.
Sehr frisch. Ein sehr schöner Einstieg. Wir zeichnen am späten Nachmittag auf. Das ist genau der richtige Zeitpunkt für diesen Wein, glaube ich.
Wir zeichnen auf, ja.
Terrasse fehlt. Die Terrasse fehlt dazu.
Die Terrasse, ja. Sonne und Schein, ne? Da haben wir halt nur hier dieses Licht, aber stellen wir uns das mal vor.
Draußen piepen immer die Vögel dazwischen, deshalb müssen wir hier drinnen aufzeichnen.
Sind deine Vögel im Kopf.
Das ist ein ganzer Schwarm bei mir. Und die haben gerade Nachwuchs bekommen.
So
Dietmar, was hast du denn da hier mitgebracht?
Unverkennbar, selbst mit deinem Weinwissen wirst du sagen, es ist kein roter und es ist kein weißer.
Richtig.
Richtig. Wir haben ein Rosé hier im Glas. Und ich glaube, vielleicht sogar im Namen unserer Weinprinzessin sagen zu können, endlich mal ein Rosé.
Oder? Ja, Gott sei Dank. Ich habe mich so gefreut. Also wirklich, ich trinke sehr gerne Rosé. Und ich war sehr überrascht jetzt eben, dass du sowas hier mitbringst.
Ja,
das war auch wirklich bewusst von mir so gesetzt, dass du dich freuen kannst.
Super. Ja. Freue mich ja schon immer, wenn ich dich sehe, aber jetzt hast du mir eine doppelte Freude gemacht.
Siehste. So, mein lieber Sebastian, was hast du denn für ein Gefühl? Was ist denn das für ein Wein?
Also erstmal, ich hoffe, er ist nicht mehr auf unserer Weinkarte. Ich finde ihn ziemlich langweilig.
Ich liebe diesen Gast. Du kannst auch mal wiederkommen.
Nein, also ich muss jetzt leider sagen, ich bin jetzt nicht so der Rosé-Fan. Also es gibt wenig ernstzunehmende Sachen im Rosé-Bereich und meistens sind es halt easy drinking Terrassenweine. Und ich meine, viele Weine brauchen halt auch die richtige Atmosphäre. Und manche sind reine Speisenbegleiter, da kann man keine ganze Flasche trinken. Von manchen trinkst du eine Flasche oder zwei. Und manche sind halt einfach auf der Terrasse oder in der Südsteiermark irgendwo verortet. Und dann sitzt man da und sieht der Sonne zu, wie sie in der österreichischen Toskana untergeht. Und dann ist das eine super Flasche Wein, da brauchen wir gar nicht reden. Aber jetzt natürlich so, finde ich, also natürlich schön floral und alles, was und hat natürlich, dass das Säurespiel ist nicht, ist schön ausgeglichen. Also das heißt, das tut nicht weh. Das ist, also damit kann ich 100 Menschen, die noch nie ein Glas Wein getrunken haben, auf jeden Fall, wenn ich denen das erste Mal ausschenke, zumindest nicht verscheuchen aus dem Thema Wein. Sagen wir mal so.
Immerhin schon ein Fortschritt.
Das heißt, für die Einsteiger unter unseren Hörenden wäre der Wein was zu haben dann.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann man nichts falsch machen. Da kann man auch nochmal, wenn es mal zu lange dauert auf Terrasse und der Wein nicht mehr kalt ist, da kann man auch nochmal zwei Eiswürfel reinwerfen. Und dann geht's noch immer.
Schmeckt auch noch genauso.
Ne? Genau, so ungefähr.
Sehr schön. Thomas, was sagst du denn dazu?
Oh, ich habe mir jetzt extra Käse in den Mund gesteckt, damit ich sagen muss. Prinzessin, willst du erst, bevor ich aufgegessen habe?
Ich kann erstmal was sagen. Also wie gesagt, ich bin großer Rosé-Fan und ich finde das Schöne an Rosé ist, dass die oftmals so einen sehr guten Trinkfluss haben. Das unterstreicht aber auch alles das, was Sebastian auch gesagt hat, wenn die eben nicht besonders dann sind. Ich finde, hier ist auch leichtes Rhabarber ist mit dabei. Er ist perfekt kalt und also ihr könnt den jetzt hier weggießen. Mir gefällt's.
Ab weggießen im Sinne von hineingießen.
Nee, in mich reingießen. Gut, innere Anwendung.
Ja, und das soll er auch können, weil wir wissen, wir manchmal in verschiedenen Situationen verschiedene Ansprüche und manchmal will man auch nicht einfach nicht nachdenken. Ne? Also deswegen, ich meine, man gebe mir den Spritzwein. Ne? Also,
du hast ja einen Punkt. Es ist, Rosé ist ja eben in der Regel schon so ein schneller Trinker, der braucht gutes Wetter. Ohne das funktioniert er in der Regel schon gar nicht. Und mir geht's auch gerade so, ich finde, das ist ein wunderbarer Rosé-Erdbeer-Schorlen-Getränk, was man wunderbar hier irgendwie 2-3 Gläser einfach mal trinken kann, ohne jedes Problem. Und ein guter Einstieg für die Folge.
Ja, ist doch in Ordnung. Es sollte ja auch ein guter Einstieg sein. Ich kannte den ja auch nicht. Ne? Also wenn wir dann irgendwie sagen, wir mal aus dem Nahen Osten und dann bestellen wir. Ich bin auch kein großer Rosé-Trinker. Sehr selten, dass ich Rosé trinke. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal im Mund gehabt und muss sagen, für jemanden, der jetzt nicht so gerne Rosé eigentlich zu sich nimmt, ist das ein ganz cooler Rosé, weil er nicht weh tut und weil er im Grunde genommen sehr süffig und bekömmlich ist. Und ich sage jetzt mal, für Leute, die jetzt ein bisschen mehr sich dem Flair des Weintrinkens hingeben möchten, kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich jetzt nicht so eine große Herausforderung sein mag. Nichtsdestotrotz, was meinst du, wo der herkommt?
Ungarn,
okay. Thomas?
Slowenien.
Ja, ist auch nicht blöd.
Ja. Du weißt das ja. Oder?
Osteuropa.
Genau. Tatsächlich, wir sind in Slowenien.
Ja. Das weiß ich auch nicht wegen des Weins, muss ich jetzt ehrlich zugeben, sondern wegen Dietmars Familiengeschichte. Und Dietmar hat schon ein-, zweimal slowenische Weine mitgebracht, weil er da History hat.
Richtig, ich bin sozusagen zu ein Drittel Slowene.
Mhm. Obere oder untere?
Die Österreicher haben ja mehrere Nationalitäten, glaube ich, abbekommen. Das ist der Rosé Kolnar aus Slowenien. Die Familie Kolnar ist eine alte Familie und ihre Liebe zu den schönen Hügeln von Dolenska zur Landschaft und zum Land im Allgemeinen wurde im Laufe der Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben. Eine Tradition, die sich bis heute fortsetzt. Vor einem Vierteljahrhundert wurde die Kolnar Farm von einer Rinderzucht- und Weinfarm in eine Weinfarm umgewandelt. Die Touristen in der Weinhütte, ja, wenn ich jetzt Slowenisch könnte, meine Mutter kann's, Triska Gora, willkommen heißt. Biodynamische Methoden werden bei der Kultivierung von Reben verwendet. Also, die Sorten hier drin sind Blaufränkisch und Pinot Noir. Mhm. wie er schon beschrieben hat, leichter Körper, Zuckerspiegel ist sehr trocken und Alkoholspiegel ist bei 12%. Hat tatsächlich auch Preise bekommen, Decanter World Wine Awards 2019, die Goldmedaille mit 96 Punkten, mit 95 Decanter World Wine 2018, also und 19 die Goldmedaille. Also er hat durchaus bei anscheinend Weinkennern
Ich sage ja immer, wer einen Preis will, kriegt einen Preis, ne?
kommt immer darauf an, der Einäugige und den Blinden.
Aber letztendlich ist es ja auch egal, weil was wir ja auf jeden Fall seit Folge 1 ja wissen, ist ja nichts anderes, was beim Wein ist. Entweder schmeckt der oder schmeckt der nicht. Und in dem Sinne wird auch dieser Wein, also meine Stimme hat er, weil für ein Rosé, wo ich normalerweise keinen Rosé trinke, finde ich den ganz gut.
Kannst du das slowenische Lied noch singen?
Miss Mamurari, rari, 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 Miss Mamurari, seljel jubonoc, kajka komu billi, 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 kajka komu billi, seljel jubonoc.
Ja, finde ich sehr schön.
Dankeschön. Das letzte heißt übersetzt, was wollen wir trinken?
Ah, okay.
In deinem Sinne kein Rosé, aber aber trotzdem, also ich finde ihn sehr leicht, sehr, sehr süffig und tatsächlich für einen Einstieg ganz gut.
Also ich besorge mir sicher ein paar Flaschen davon, leg die bei mir im Weinkühlschrank, weil wenn wir dann Besuch haben von weinunkundigen Menschen, dann ist immer ganz gut, wenn man irgend so Material hat, das man verballern kann und nicht gleich Perlen vor die Säue machen muss. Du meinst,
wenn ich mal als Gast komme, dann...
Weil es ist ganz, wenn ich nach Hause komme und dann sehe ich irgendwo in der Küche eine Flasche rumstehen, weil die habt ihr jetzt nicht getrunken. Und dann, es geht ja nicht darum, dass ihr die getrunken habt, weil Wein muss ja getrunken werden, ja. Und dann will ich gar nicht fragen, okay, wer war denn da? Weißt du? Und dann denke ich, oh nee.
Die Flasche kostet auch 100 Euro.
Deswegen braucht man immer so Material, das man einfach verheizen kann.
Also mich freut diese Klarheit, mit der Sebastian gerade deinen Wein versenkt hat. Mir macht's aber auch Sorge um meinen später dabei.
Wollte ich gerade sagen, ne? Also das ist ja die Frage Nahe Osten, was das bei dir heißt. Du hast ja auch schon mal Georgia und Georgien völlig vertauscht.
Ich dachte ja, Wine of Georgia käme aus den USA und es war aber Georgien. Genau. Naja, man lernt
das. Du siehst, wir sitzen hier voll mit Profis.
Alles noch. Ja.
Sag mal, ist es immer noch so, dass du wahnsinnig gerne Resteessen von so aufisst von den Tellern, wenn Reste übrig sind?
Das Thema hatte ich erst heute. Naja. Nee, immer. Ich sage ja immer, 10 Kilo meines Körpergewichts geht aufs Resteessen zurück. Sehe ich unglaublich ungern. Das war heute Thema beim Frühstück, weil wir kamen aus Polen und wir haben uns Gastronomiekonzepte angeschaut und da will natürlich jeder alles kredenzen, was also auffahren, was möglich ist und man kann sich vorstellen, dass es natürlich immer Überfluss da war und da muss man halt schon mal 2-3 Bissen mehr essen und ich habe dann war das eben Thema und ich habe auch vorgestern oder so im Restaurant, wir machen ja oder die gesamten Blüten oder Kräuter oder so mache ich aus bei mir aus dem Garten und aktuell auf dem Hauptgang beim Spargel gibt's ja immer so 3-4 Blüten, was gerade halt so hergibt, Kohl, der noch vom vorigen Jahr blüht und hauptsächlich Rettich blüht, Blüten und so weiter, ne? Und dann bringe ich das halt in meinen Laden und dann kommt es da oben drauf, so 3, 4, 5 Stück auf Dings, ne? Und dann ich bin sehr viel im Restaurant tätig, also helfe da mit sozusagen, ne? Und dann gehst du zum Tisch und dann denke ich mir, wieso zupft man die Blüten runter vom Gericht und kratzt die auf die Seite? Was ist das Problem? Also das macht mich schon nervös, ne? Und da geht's nur um Blüten, da geht's noch nicht mal drum, okay, das ist ein Teller halb aufgesetzt. Das macht mich schon nervös, dass am Rande dann 5 so Blüten kleben, was du dir mit dem Messer zur Seite geschoben hast. Ich denke mir, was ist das Problem? Was ist das scheiß Problem?
Weil ihr kein Restaurant seid, wo man so diese typischen Deko-Salat-Schlitten...
Nein, überhaupt nicht.
Tomaten, das ist ja Sterne-Restaurant, das heißt, wenn da Blüten liegen, haben die Sinn.
Ja, ganz schwierig. Nein, aber selbst das macht mich schon nervös und deswegen Essen, das überbleibt, ganz schwierig und ich esse auch regelmäßig die Teller meiner Kinder dann auf und naja.
Isst du auch die Teller der Gäste leer?
Nein, das machst du nicht. Das mache ich nicht. Ja, nein. Das Einzige, und das kommt halt 2-3 Mal im Jahr vor, da habe ich auch keinerlei Skrupel davor, ist, wenn ein Teller zurückkommt und dann wird irgend mit einer Kritik versehen, mit einer negativen, sei es Gargrad-Temperatur oder Würze, dann ist mir das vollkommen wurscht, ob da schon jemand runtergeschnitten hat, dann will ich wissen, ob das so ist. Mhm. Weil ich bin der Erste, der Gästen auch das, also die genannte Speise auch von der Karte, von der Rechnung nimmt, sobald da irgendein Sachen passieren. Ja, wir alle sind Menschen. Und das kann ich aber nur, indem ich dann ja eine Gabel nehme und da einfach reinsteche und schaue, ob das wirklich so ist. Und das mache ich dann auch.
Was hat dich schon mal so richtig verletzt, wenn Essen zurückgegangen ist? Oder?
Ja, verletzen wenig, weil ich wir befinden uns in einer Art von Gastronomie, wo die extrem persönlich ist. Also das heißt, es ist ja alles eine persönliche Entscheidung, die Stilistik und wie ich es umsetze. Das heißt, also das ist genauso, wenn ich sage, dein Poloshirt ist Kacke, weißt du? Dann das hast du dir heute in der Früh ausgesucht.
Der hat dich echt gefressen.
Ja, ich merke das schon. Nein, oder so, ne? Oder weißt du, das ist so. Das sind ja alles persönliche Entscheidungen, weißt du, ne? Deswegen, und da musste ich sowieso irgendwann einmal eine Distanz gewinnen, weißt du, weil eigentlich ist es, ich sage immer, selbst wenn ich mich entscheide, ein Thema nicht zu behandeln, ist es eine persönliche Entscheidung, weißt du? Ja, also wenn jemand ins Restaurant kommt und sagt, ja, aber das und das und das, was auch immer, und ich habe mir noch nie, hab gedacht, okay, nee, das schiebe ich von mir her, dann ist es auch eine persönliche Entscheidung, ne? Und genau, und deswegen ist es, und da habe ich mir schon früh genug, deswegen mir ist schon alles vorgeworfen werden. Aber um deine Frage zu beantworten, ist, was mich am meisten nervt, ja, an Gästekritik ist, wenn jemand sagt, es hat nach nichts geschmeckt. Oder wenn jemand sagt, es hat Salz gefehlt oder sowas, ja, so was Elementares, ja. Weil ich predige meinen Mitstreiter und Mitstreiterinnen immer, wenn du das Gefühl hast, du hast das versalzen, machst du einfach noch ein bisschen mehr rein, weil dann passt es, weil die Leute sind chronisch geschult in Unterwürzung. Ja, und die Leute, also das ist das größte Problem in allen Restaurants, egal ob ja gut, 3 Sterne kommt es manchmal nicht so oft vor, aber ist das Essen chronisch unterwürzt ist, vor allem Geschmacksverstärker Salz ist oft mal ein Problem. Und das ist das Erste, was ich den Leuten predige, dass sie einfach Mut zur Würze haben. Und deswegen, und wo dann manchmal auch ein bisschen dieses herkommt, ja, es hat nach nichts geschmeckt. Das kann ich oft erst nachher lesen auf irgendwelchen Plattformen. Ne? Das sagt man mir ja nicht selber. Das ist mir ein Rätsel. Also wo diese Argumentation herkommt, ja, ich denke, da muss irgendein anderer persönlicher Grund zugrunde liegen, dass man das dann soll. Also eins kann ich sagen, also das ist Essen, das kann ja nicht schmecken, aber dass es nach nichts schmeckt, also das sicher nicht. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Naja, und das ist schon was, wo ich mir denke, also, was ist mit euch? Was ist euch jetzt wieder für eine Laus über den Weg gelaufen? Genau. Aber wenn jemand Salz verlangt im Restaurant, sind die Ohren auch immer ganz gespitzt, ne? Mhm. Das kommt auch so 4-5 Mal vor, dass ich in die Küche komme und sage, können wir nochmal eine Schale grobes Salz haben? Da ist gleich habt 8 Stellung. Was ist das Problem? So, ne?
Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die haben da
total.
Überhaupt kein wirkliches.
Ja, 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 absolut. Ja, ja.
So, also dann hilft nur noch dieses Gefühl von, ich sage jetzt mal, Maggi.
Ja. Ja. Es gibt auch Leute, die chronisch auf alles Salz machen, bevor sie es probiert haben. Das gibt's auch. Ja, das kommt auch immer wieder vor.
Salzmenschen.
Ja.
Ja. Mhm. Die Frau, die den Podcast nie hört, die ist so eine.
Ja.
Ich habe mich davon jetzt entkoppelt. Ich mache jetzt nicht mehr mit ihr mit auf alles Salz drauf, weil das echt viel ist. Die lebt aus Salz. Ja, wirklich, die lebt aus Salz.
Hast du ihr schon dieses grobkörnige Ball geschenkt?
Ja, und auch das in den Kristallen, das ist alles. Alle Salze hat sie da stehen. Die nimmt doch alle gleichzeitig. Das ist krass. Da werde ich immer nur durstiger und muss mehr Wein trinken. Mhm. Auch leckeren Rosé. Mhm.
Du, aber sag mal, was mich wirklich interessiert ist, bei mir geht es so. Wenn man in Österreich ist, vor allem wenn du in der Steiermark bist, sage ich jetzt mal, wenn du irgendwo Wiener Schnitzel essen gehen tust, dann weißt du einfach, boah, geil. Mhm. In Deutschland ein Wiener Schnitzel zu kriegen, ich spreche jetzt zu einem österreichischen Koch, aber weil du selber gesagt hast, Backhändel würdest du in Deutschland nicht bestellen. Mhm. So, nee, vielleicht hat sich das jetzt schon geändert, aber bei mir ist es so mit Wiener Schnitzel vor allem, also dass ich es mir wahnsinnig schwer tue, zu sagen, hier gibt's irgendwie tolles Wiener Schnitzel. Sagst du, hier gibt's irgendwie tolle Wiener Schnitzel, außer bei dir?
Ja gut, ich mach maximal zu Personalessen Wiener Schnitzel. Das war's dann. Ich glaube, das beste Wiener Schnitzel, das ich in Berlin gegessen habe, es war natürlich ein Österreicher, ist im Ottental an der Kantstraße. gewesen und das war, ja, da kann man nichts mit. Das war wirklich so, wie es gehört, da kann man nicht meckern. Ja. Ich bin auch ehrlich, ich habe, als ich dann 2010 nach Berlin gekommen bin, dann habe ich ab und zu mal in ein österreichisches Restaurant gegangen und da, aber es war so unterirdisch, dass ich habe einfach aufgehört damit. Also ich war sicher 10 Jahre in keinem österreichischen Restaurant mehr, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach wie vor unterirdisch ist. wobei ich auch sagen muss, das mag ich ein bisschen arrogant sich anhören, aber das, was wir im Restaurant, im Horvath machen, mit diesem ganzen kreativen Schnickschnack und Gemüse und tralala, das ist ja diskutabel. Ja, das ist, also, ne, da kann man heute diskutieren drüber, ist subjektiv, ist das Kunst, kann das weg, schmeckt es nicht, braucht es die Menschheit nicht, also da kann man ja 16 Weinflaschen versaufen und drüber diskutieren, ne, aber wo natürlich die Eisenbahn drüber fährt, das ist traditionelle, klassische österreichische Küche, ne, Gulasch ist ein Gulasch und Schnitzel ist ein Schnitzel und so weiter und so fort. Und wenn ich mir eine Sache attestiere, ist, dass wenn ich morgen ein Restaurant aufmache, ein österreichisches hier in Berlin, dann wäre ich natürlich ab Tag 1 das beste österreichische Restaurant, was es gibt, weil ich attestiere mir selber, dass ich extrem gut ausgebildet bin in klassisch österreichische Küche, zumindest was so im östlich, also im, ich bin ja nicht mit der alpinen Küche groß geworden, ne? also zumindest was klassische Wiener Küche betrifft und dergleichen, ja, und keine Ahnung, also ich mache mit jedem Gulasch-Battle, ich mache mit jedem Strudelzieb-Battle, das ist mir vollkommen wurscht, da gehe ich vollkommen schmerzbefreit rein. Und genau, deswegen, ja, es gibt nur wenig Orte auf dieser Welt, wo ich österreichische Küche esse und Berlin gehört nicht dazu.
Ist das, wenn man so ein Küchenkünstler ist, wie du, mit 2 Sternen dekoriert, ist denn dieser Anspruch, wenn man irgendwo essen geht, tatsächlich ein Problem für einen selber, dass man merkt, ich könnte es besser oder es schmeckt mir nicht so, wie es bei mir selber schmecken würde im Restaurant?
Das ist ein großes Problem, da gebe ich dir recht. Allerdings, ja, also erst einmal stimme ich dazu, dass das immer mitschwingt. Also ja, man ist ja jetzt nicht so super pingelig. Also wenn einer den Schnittlauch nicht akkurat schneidet, ist es mir vollkommen wurscht. Ja, also das hinter mir die Sinnflut, weißt du? Ja, also da bin ich entspannt genug. Aber oftmals ist es ja, das geht ja los bei der Qualität der Produkte, weißt du, wo ich dann nicht verstehe, warum stehen die Leute Schlange für 15 Euro, weißt du? Ich meine, dass da die Aro-Produkte drin sind, naja, ich bin mittlerweile auch sehr picky geworden, was Gastronomie, also die Dienstleistung betrifft, schmutzige Speisekarten, schmutzige Toiletten, schmutzige Tische, ja, das ist ja, Berlin ist ja ein Mekka der schlechten Dienstleistung, aber trotzdem stellen kilometerweise Leute an, egal, aber was man sagen muss, weil viele Leute dann auch immer sagen, ja, aber für dich kochen, das ist, nee, es ist einfach nicht schwierig, weil ich sage immer, wenn ich ein Butterbrot mit Schnittlauch mache, da muss ich halt ein anständiges Brot kaufen. Dann schneide ich kein Carpaccio runter vom Brot, sondern ich schneide eine anständige Scheibe Brot runter. Dann schmiere ich da hart Butter drauf, dass die Relation passt, dass es nicht staubt beim Essen. Und dann kommt da einfach Schnittlauch drauf und Salz. Und Punkt, weißt du? Es ist ja kein Kunstwerk, ne? Und ich sage auch immer, dass es gute Schnitzeln und schlechte Schnitzeln gibt, liegt einfach nur daran, dass Leute einfach sich nicht daran halten, wie ein Schnitzel funktioniert. Weil wenn jeder eine Scheibe Kalbfleisch nimmt, die plattiert, die mehliert, durch Ei zieht und in Semmelbrösel legt und das Ganze, es muss nicht einmal Butterschmalz sein, nimm halt das Schweinschnitzel und nimm halt Pflanzenöl. Ist doch vollkommen wurscht, weißt du? Wir sind ja auch nicht heiliger als sonst wer, ne? Und dann legst du diese Scheibe paniertes Fleisch bei halbwegs okayer Temperatur in die Pfanne, dann kommt immer das gleiche Produkt raus. Immer. Und es ist wurscht, ob das jemand aus Indien macht, aus Japan, also wenn du diesen Prozess befolgst, sind alle Schnitzel gleich auf dieser Welt, weißt du? Das heißt, es kann kein gutes und kein schlechtes Schnitzel geben, verstehst du? Es sei denn, es ist dir wurscht und du kaufst scheiß Produkte, ballerst es irgendwie durch irgendwelche komischen Brösel, die keiner braucht, weißt du? Ich meine, die deutschen Supermarkt-Semmelbrösel sind ja eine Katastrophe. Ja, das ist ja wie Grieß, weißt du? Das ist jetzt keine, wisst du, was ich meine? Wenn ich dann irgendwelche Pulver oder Wässerchen in die Fritteuse halte, kippe, dass es Wasser bindet, damit ich noch 3 Wochen länger mit dem Fett arbeiten kann, ja, dann kommt halt ein Scheiß raus, brauche ich nicht reden. Und wenn dann 10 Schnitzel in einer Fritteuse schwimmen, ist das halt auch Kacke, brauche ich nicht reden, ne? So, das heißt, es gibt ja nur gute Schnitzel, weil jemand hat sich entschieden, Scheißschnitzel zu machen. Weißt du? So. Ansonsten wären alle Schnitzel gleich. Gibt's keine guten und keine schlechten.
Aber ich bin auch Fan von diesem Toilettentest. einfach mal zuerst, bevor man bestellt, auf die Toilette gehen und gucken, wie es da aussieht, weil das sagt schon eine Menge in der Regel über das Restaurant aus und was man da am Ende auch kriegen wird. Bis auf eine Ausnahme, ich hatte hier in Berlin in Tempelhof ein Stammlokal, während ich hier in Berlin gelebt habe. Und da saß, ich will auch die Küche nicht gesehen haben, das konnte man sich alles in Wahrheit nicht angucken, aber das Essen war sensationell lecker.
Kommt vor.
Das habe ich dann nie hinterfragt.
Ja, kommt vor. Mhm. Mhm.
Da gehst du immer hin. Ich wundere mich immer, wo du hin verschwindest.
Ja, ja, da gehe ich hin.
Ja, aber um deine Frage, also im Grunde genommen hast du recht. Ich gehe heute in den Laden rein und wenn ich schon sehe, dass die Gläser vom Vorgänger noch am Tisch stehen und die Speisekarte, die ja eh nur noch auf Klemmbrettern daherkommt, schon 13 Ecken sich hochdrehen und 5 Fettflecken drauf sind, dann drehe ich eigentlich wieder um, weißt du? Das interessiert mich schon nicht. Das kann das Essen eigentlich noch so gut sein, weil das ist mein persönliches Problem, das haben viele nicht, ja, weil ich ja selber ein Gastronom bin, ja, und ich weiß, was wir jeden Tag für Leistung an den Tag legen und versuchen, eben diese, das sind ja nicht mal Details, das ist ja essentiell, heute eine Speisekarte in die Hand zu bekommen. Ja, also wenn ich heute gucke, dass die Bügelfalte der Tischdecken, dann ist es ein Detail, wo da freakst du vielleicht ab, das brauchen andere nicht, ne? Aber so essentielle Sachen wie ein sauberes Glas, sauberes Besteck, ein sauberer Tisch, eine saubere Speisekarte, das ist ja, ich meine, das sollte ja von der kleinsten Rahmenbude bis so, sollte es ja normal sein, dass ich heute einen sauberen Tisch habe, wenn ich da hinkomme, weißt du, ne?
Aber wenn du nicht die Perfektion hättest, hättest du auch nicht 2 Sterne und den
Laden. Ja, aber das hat ja nichts mit Perfektion zu tun. Das ist ja so, wie wenn ich sage, es gibt Leute, die setzen sich mit Fashion total auseinander und tragen die krassesten Kreationen. Am Ende, das Grundrauschen ist es, nicht nackt rauszugehen. Ja, ich kann ein T-Shirt anziehen und eine Jeans, dann bin ich angezogen und kann mich heute der Gesellschaft aussetzen. Ja, und am Ende des Tages bin ich trotzdem keine Fashion Queen. Ja, ich rede von einem sauberen Tisch. Das hat ja nichts mit Professionalität. Also, das hat ja nichts mit. Bin ich das ein Nerd, weil ich einen sauberen Tisch mache? Oder? Das ist ja, also, mein Tisch zu Hause ist auch abgewischt, weißt du? Also, weißt du, ich meine, was ist da so besonders dran?
Ach so.
Also, ja. Also, ne? Also,
kein Wunder, dass du das nicht verstehst. Ja,
so langsam dämmert es mir.
Geheimnisse der Spitzengastronomie. Tisch abwischen.
Ah ja. Nee, aber ihr versteht, was ich meine, ne? So, ja, ein bisschen.
Ja. Tisch abwischen macht Sinn. Kurz in die Regie, haben wir den Dekanter hier stehen als Wegkippbecher oder kommt da gleich noch ein Wein rein?
Also da können wir gerne noch einen Wein drin machen. Ich war mir nicht sicher, ab wann man den da reinmacht, aber wir hatten hier so eine empfohlene Trinktemperatur, deswegen war ich noch leicht zurückhaltend.
Eigentlich so früh, wie es geht. Wenn wir einen roten nur einen roten haben, sollten wir ihn jetzt reinmachen, schon mal frühzeitig.
Wir haben zwei. Gut, wir haben zwei rote.
Dann machen wir die, beide nicht rein, würde ich sagen.
Haben Sie sich's wieder einfach gemacht, zwei rote.
Ja. Es ist Deko. Es ist Deko, die es sich lohnt zu präsentieren. Ja.
Dietmar, wir haben es uns einfacher mal verroten, aber dafür haben wir es auch besser gemacht.
Ich esse einfach jetzt mal mit vollem Mund, weil das stört
jeden. Aber wartet für mich hier auch ein Signal, oder?
Ich glaube, wir können demnächst starten. Das war nur ein Signal hier an unseren Gast, der seinen Rosé nicht austrinken möchte, warum auch immer.
Deswegen ist, ich kann nicht so viel trinken, weil ich bin generell, jetzt werden wir wahrscheinlich alle Gastronomen lünchen, aber ich bin generell jemand, der nicht viel trinkt.
Ist doch also okay.
Alkohol. Und ich trinke eigentlich so mal am Samstag 2-3 Gläser, wenn die Woche vorbei ist. Auch dann fahre ich nicht mehr mit dem Auto natürlich. Auch wenn ich 16 Kilometer von dem Restaurant entfernt wohne. Hat noch nie jemand getan. Aber ansonsten bin ich ein relativ überschaubarer Konsument von Alkohol. Und das ist keiner der Gründe, aber es ist auch so, dass wenn ich Alkohol trinke, ich bin dann auch oft eine Gefahr im öffentlichen Verkehr, weil meine Bäckchen immer so zum Glühen anfangen. Deswegen vermeide ich das auch manchmal ein bisschen.
Dann kannst du ja den Kanter sonst nehmen, um den Rest Rosé wegzuschütten.
Achso, das mache ich jetzt.
Genau. Wenn der nichts für dich ist. du hast ja diesen Sellerie.
Ja.
Für den bist du ja sehr bekannt. Diesen fermentierten Sellerie in...
Er ist nicht fermentiert.
Er ist nicht fermentiert?
Nein.
Ich dachte mal, der wäre fermentiert.
Nein. Das ist eine Trocknung, ganz schnöde, eine Dehydrierung, um es vielleicht ein bisschen spannend auszudrücken. Also einfach eine Trocknung.
Der dehydrierte Sellerie.
Ganz genau.
In der Teigkruste.
Salzkruste, Teigkruste, ja, was auch immer. Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Sellerie so lange stehen zu lassen, dass du irgendwann merkst, der ist gut? Weil der steht ja 12 Monate, wenn...
12 Monate, genau.
Im Idealfall.
Genau.
Wahnsinnig lange.
Ja.
Wie groß ist euer Lager von diesen Sellerie? Weil du verkaufst doch täglich 20.
Das ist total unromantisch. In eine Bäckerkiste passen ungefähr 15 Stück von diesen Selleries rein. Das heißt, wenn ich 10 Kisten stapel, habe ich 150 Stück. Und ich brauche im Jahr aber nur 60 bis 70. Das heißt, es stehen maximal irgendwo 5-6 Kisten rum, die platztechnisch, warte mal, um die Faszination direkt den Zahn zu ziehen. Man muss ein Regal vorstellen. Da stehen oben 4-5 von diesen Bäckerkisten. Darunter der Küchenalkohol, so Madeira, weiße Portwein, und darunter die Vakuumbeutel, verschiedene Größen, und das ist das Regal im Keller, wo der Sellerie steht.
Ja? Das, wofür er so bekannt sein, ja, steht gerne irgendwo in der Ecke.
Ja, ist so. Wir haben natürlich, ich nehme einen kleinen Schritt, die Romantik gleich nochmal noch mehr zu schmälern, nehme ich einen kleinen Prozess schon mal vorne raus. Ich muss ja die ersten 3 Monate da fast jeden Tag draufschauen, ja, und wir haben ja 3 Schließtage, das heißt, ich nehme die ersten 3 Monate diesen Salz mit nach Hause, und weil da kann ich jeden Tag in der Früh irgendwann mal einen kurzen Blick drauf werfen. Und dann ist das Szenario folgendes: Technikraum, Wärmepumpe, Batterie-Solaranlage, Waschmaschine, Salzsellerie. Weißt du?
Ich dachte, jetzt kommt so eine klassische Sommelier-Kochgeschichte. Wir fahren damit an der Adria lang, weil da ist ja die Qualität eine ganz besondere. Und die Salzigkeit der Meeresbrise, und da ziehen wir es 3-mal durch und dann kommen wir zurück ins Restaurant.
Ja, ich meine, es gibt natürlich schon ein paar Punkte, die man beachten muss. Also ich will es jetzt nicht ganz so lapidar, aber manchmal ist es halt auch.
Der steht halt in der Ecke
rum. Der steht halt rum und trocknet, weißt du? Das kann er überall tun. Das ist so.
Ja, aber genau. Wie bist du auf die Idee gekommen,
das zu machen? Ach so, ja, das es ist ja oft der Zufall ein bisschen, der mit reinspielt, gerade in Sachen beliebteste Frage aller Zeit: Wie machen Sie denn das, Herr Frank? Ja, genau. Wie kommen Sie denn auf diese Ideen? Genau, meine Standardantwort ist immer: Jeder, der den Druck hat, die Miete zu bezahlen, der lässt sich auf jeden Fall was einfallen, um das zu tun. Nein, aber wenn man, so wie viele Köche und Köchinnen auch da draußen wahrscheinlich wissen, oder Menschen, die kreativ sein müssen, das hat ja nichts nur mit Essen zu tun, ist, man macht sich auf den Weg, an etwas zu arbeiten, also ist an etwas interessiert. Und dann tun sich auf einmal neue Wege auf und der Zufall kommt dazu, manchmal auch ein Unfall, und dann ist man ganz woanders, als man ursprünglich erachtet hat. Und im ganz expliziten Beispiel ist es so, dass wir 2011 Sellerie im Salzteig gebacken haben und nach dem Backen dann auch aufgemacht haben und zurechtgeschnitten haben, weil wir die im Menü serviert haben, diese Salzsellerie. Und ich habe einen Sellerie mal dann nach dem Backen im Ofen belassen, habe den ausgeschalten. Wir hatten damals noch eine relativ alte Küche mit so einem richtig schweren, metallernen Backofen, so quasi. Also nicht so ein Haushaltsding. Das Ding hat einfach mal 3-4 Stunden Resthitze gehabt, ne? Und ich wollte einfach wissen, was passiert mit dieser Sellerie, wenn man es dieser abklingenden Hitze aussetzt. Also reduziert es dann nochmal mehr oder was auch immer. Und dann sind wir aber in den Abendservice reingegangen mussten halt Gäste bekochen und bewirten halt. Und einer meiner größten Talente ist das Vergessen von Sachen. Und dann habe ich auch den Sellerie vergessen, bin nach Hause gegangen und am nächsten Tag wiedergekommen, und dann ist mir natürlich eingefallen: Ah, okay, der Sellerie liegt ja noch im Backofen, und mittlerweile natürlich kalt, logisch. Und aufgemacht, in die Hand genommen und dann sofort wahrgenommen, dass die Stelle, an dem der Sellerie Kontakt hatte, also am Boden halt über Nacht, dass die halt weich geworden ist, ne? Also man konnte die mit den Fingern halt ganz gut eindrücken. Und dann hat es natürlich sofort Klick gemacht. Weil das Salz hatte die Eigenschaft, hygroskopisch zu sein. Das bedeutet, es sucht den Ausgleich in der Konzentration. Deswegen nimmt das Salz ja das Wasser auf. Und dass wir ja über Jahrtausende hinweg mit Salz Lebensmittel Wasser entziehen, um sie haltbar zu machen, Fisch, Fleisch und dergleichen, das ist natürlich klar. Aber das hat man nicht umgemünzt bekommen im Kopf auf so einen Salzteig, der zu 50% aus Salz besteht und 50% aus Mehl. Der natürlich die gleiche Eigenschaft hat. Und gerade am Anfang, wenn der Sellerie noch sehr, sehr viel Wasser beinhaltet, ja, geht das sehr schnell, also über Nacht, dass eben dieser Teig da, wo er Kontakt hat, weich wird. Und dann in der Sekunde war eigentlich klar, dass ich, die Grundtechnik war klar, also dass man das Wasser aus dem Sellerie herausbekommen kann, ohne die Kruste dabei zu öffnen. Ja, und von dem Punkt hat es nochmal 3,5 Jahre gebraucht bis zum fertigen Gericht.
3,5 Jahre?
3,5 Jahre, ganz genau, weil man natürlich, wenn man 12 Monate gereiften Salzsellerie hat, dann sind die Wartezeiten Zeiten manchmal länger. Und es war ja nicht so, dass ich direkt am ersten Tag gesagt habe, hey, cool, ein Jahr und dann ist er perfekt. Wir haben das erste Mal nach 3 Monaten aufgemacht und die Konsistenz war dann wie luftgetrockneter Schinken. Und das fanden wir ja total schon extrem cool und haben das dann auch so behandelt. Also wir haben das hauchdünn aufgeschnitten, wie ein Schinken halt, und haben das serviert als Gemüseschinken für unsere Gäste, also zum Einstieg im Menü. Und waren damit auch total happy erstmal und wussten auch ja noch gar nicht an dem Punkt, dass es irgendwie noch weitergeht. Man hat natürlich dann noch eine weitere Salzsellerie gebacken, um mal zu gucken, okay, was passierte noch? Hatte nach 6 Monaten aufgemacht und dann war die Konsistenz eben wie Parmesan, also wie Hartkäse. Und ja, was tun die Ösis oder die Deutschen mit Parmesan? Wir reiben das natürlich, ja, so irgendwo drauf, logisch, ne? Und dann kam eben nach dieser Halbjahresversion die Idee auf, ah cool, da kann man sicher Gerichte damit würzen. Und dann ist es aber noch zu klebrig, also diese Restfeuchtigkeit, also es verbickt einfach nur, also verklebt nur die Reibe. Und dann hat man eine dritte Version gemacht und dann hat man ein Jahr gewartet und dann hat man es aufgemacht und hat gemerkt, ja okay, ein Jahr ist perfekt, das machen wir jetzt so. Und da war ich vielleicht auch zu wenig clever dafür, schon parallel mit einer Produktion anzufangen und zu sagen, okay, dann verkürze ich das Zeitfenster. Also ich habe einfach ganz stur gewartet, okay, jetzt warten wir mal noch länger. Und dann hat man das Ergebnis gehabt und ja, total toll, man hat sich reiben lassen und so weiter. Und dann gesagt, okay, jetzt gehen wir in die Produktion, weil mit einem Sellerie springst du natürlich nicht weit. Ne? Und dann haben wir 60 Stück gemacht und wir mussten nochmal ein Jahr warten. Ja. Und dementsprechend war die Wartezeit halt dann. Und dann musste man auch sich noch ein Gericht dazu ausdenken, das kam natürlich auch noch dazu. Und deswegen hat es 3,5 Jahre gedauert. Also 2015 haben wir dann das erste Mal Sellerie reif und jung, so heißt ja das Gericht, das im Menü steht, auf der Karte im Menü gehabt. Ja.
Es ist eine wahnsinnige Geduldsspanne, ne? Also das klingt jetzt immer so, ja, noch ein Jahr gewartet.
Ja,
nochmal, ja, aber wenn man es mal wirklich sich so, ne, man hat das Ding dann und stellt man es rein.
Mhm. Wir machen den Podcast 5 Jahre, ich habe sehr viel Geduld mit dir.
Ja, aber du reifst nicht nach.
Naja.
Jedenfalls, da legt man das hin und dann schließt man es ein und dann sagt man erstmal so, tschüss. Also, ja. Aber man behält es im Kopf.
Ja, ich trage ganz oft Ideen mit mir rum, für Jahre. Es gibt auch jetzt aktuelle Ideen, die ich im Kopf habe, für die ich keine Lösung habe, aber ich trage die dann mit mir rum und ich warte einfach. Das ist einfach der große Zeit. Ich habe 2 Sachen gelernt, sehr brauchbar, vor allem für jüngere Leute. Also ich bin jetzt nicht alt.
Natürlich nicht.
Für euch ist es aber schon, ne, Spaß.
Aber wir sind doch ein Alter in etwa, oder? Du bist doch Jahrgang.
Ich bin 81.
Ja, guck, ja. Ich bin Jahre 82.
Ja, ist klar. Ich bin 43.
Ich bin ja 72, ja. Aber ich
bin 85.
Als Kollege hier.
Ich bin 98.
es muss ja alles immer extrem schnell gehen, gerade auch generell. Wissen wir ja, wie es ist, aber generell, wenn man dann eine Idee hat, wow, cool, coole Idee umsetzen und auf den Teller und so weiter und so fort. Und wenn ich was gelernt habe, auch und dafür ist es auch vonnöten, dass man auch wirklich kontinuierlich an einer Stelle arbeitet. Also wenn ich jetzt alle 3 Jahre woanders Küchenchef bin und neue Herausforderungen habe, dann, also ich mag die Kontinuanz, ich bin jetzt 15 Jahre Küchenchef und ich mag, dass ich diese Ruhe entwickelt habe, zu sagen, okay, ich habe dafür keine Lösung. Mein kulinarischer Horizont wird sich hoffentlich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren dahin entwickeln, dass ich eine andere Sicht auf die Dinge habe, weil die Produkte verändern sich ja nicht. Ne? Der Sellerie bleibt ja noch immer Sellerie, der ist auch 2035 ist es noch ein Sellerie, aber mein Blickwinkel und ändert sich und ich finde eine Lösung für das Problem ist es ja nicht, aber für das, auf was ich keine Antwort habe. Und das ist das eine, was ich gelernt habe. Also ich schieb's dann zur Seite und ja, okay, der Tag wird kommen.
Aber das ist ja auch eine Kunst, finde ich. Also das ist ja auch man kann schon was sagen, eine Gabe, im Grunde genommen zu sagen, so, ich habe da etwas, ich bin auf was gestoßen. So jeder, der auf etwas stößt und sagt so, ha, schart erstmal mit den Hufen und denkt so, was kann ich darauf
machen? Ja, absolut.
So, und dann merkt man irgendwie, nee, das muss noch mal eine Zeit lagern, in diesem Falle dann wirklich noch mal 365 Tage.
Ja.
Das ist für viele gar nicht vorstellbar, weil sie diese Geduld gar nicht mit sich bringen würden. Also das ist ja was Besonderes, zu sagen, wieso, jo, das schließe ich mal ein und ich öffne die Büchse dann halt nicht der Pandora, aber die Büchse der Sellerie, halt dann mal ein Jahr später wieder. Und währenddessen hast du ja das nicht vergessen.
Nein.
Apropos öffnen, ich würde gerne die Büchse des zweiten Weines öffnen.
Ich wollte auch gerade sagen, hier vergessen wir auch so ein Stichwort hier. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen.
Das ist der Wein.
Wir haben noch einen richtig guten Wein, glaube ich. Machen wir auf.
Ein oder zwei.
Aber das passt genau super ins Thema. Wein, weil das ist mein Lieblingsvergleich, weil die eine Sache, auf die ich auch extrem abfahre beim Kochen mittlerweile ist, vor allem bei der Sinnhaftigkeit, ist ja die die Verschiebung von Belohnung in die Zukunft, um eine größere Belohnung zu erfahren. Mhm. Man kennt vielleicht den Marshmallow-Test von Kindern, wo man sagt, okay, ich lege jetzt einen Marshmallow hin rein.
Thomas an.
Marshmallow hin, und wenn ich in 10 Minuten wiederkomme und er ist noch da, kriegst du einen zweiten. und das Ganze kann man natürlich auch ummünzen auf, ich meine, ich kann den Sellerie sofort aufmachen und servieren, aber ich kann halt einfach mal ein Jahr warten und eine niedrige Zeitpräferenz haben und eine größere Belohnung in Zukunft abgreifen. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer Wein, weil das verstehen die Leute dann auch. Wein ist am Ende des Tages Traubensaft. Mhm. Und um eine Wertigkeit zu erfahren, brauchst du Passion, Handwerk und den Faktor Zeit. Ohne diese Sachen, vor allem Zeit, weil auch Handwerk bedeutet Zeit, würde auch der Wein nur Traubensaft bleiben. Das heißt, und ich will es jetzt nicht zu weit spannen, wir wollen ja was trinken. Und darum geht es mir ja generell in der Gastronomie und mit dem, was wir tun, eine Änderung der Wertevorstellung herbeizuführen, weil auch am Ende Wein irgendwann mal nur Traubensaft war. Ja, also gar nichts Besonderes. Ne?
Und letztlich, der Genuss ist ja auch etwas, was über die Geschwindigkeit geht.
Mhm.
Ja, und gut, Thomas ist Wirkungstrinker, aber...
Ja, lass mich doch.
Aber das Thema eben, wie gesagt, dass man Wein sich eben einfach nicht reinschüttet. Das heißt ja, ne, ja. Bier säuft man, Wein trinkt man. Das ist ein alter Spruch.
Wieso haben wir dann keinen Bier-Podcast? Sagst du mir jetzt noch?
Weil man mit dir dann nicht reden
könnte.
Nein, aber ja. Das Ding ist, was ich wirklich faszinierend finde, ist, weil das einfach wirklich schon was Besonderes ist, dass man wirklich diesen Geduld aufbringen kann.
Absolut.
Und
absolut.
Sich dann auch zurücksetzen oder stellen kann auch und sagen, so, jetzt ist was anderes wichtig. Das andere habe ich im Blickwinkel und bin gespannt.
So, ihr Genießer, meine Geduld ist aufgebraucht.
Jetzt was haben
wir, welchen Wein kriegen wir jetzt? Oh Gott. Ist das der von Sebastian oder meiner?
Das hat was mit Geduld.
Das ist jetzt deiner, Thomas.
Deiner, mega.
Also du hättest den Marshmallow jetzt nicht verstanden.
Natürlich nicht.
Mit dem Ü-Ei, ne? Das ist ja auch so. Immer so frei, so ein bisschen mehr noch, oder?
Nee, es ist vollkommen genug.
Bei Thomas frage ich mich. Es ist immer voll, das Glas.
Immer bis zur Kante oben.
Obwohl, ich hab dir immer so ein schönes halbes Glas geschenkt, ne?
Stimmt, ja, das ist mein halbes Glas geschenkt. Ich weiß gar nicht, wo ich das hingestellt habe.
Ja, wenn du mit halben Gläsern
nicht. Oder auf dem Flohmarkt. Nee, ich war bei Bares für Rares und hab das da bestimmt verkauft für 7 €.
So.
Ihr seht im Glas einen roten Wein.
Ja.
Und es kommt dazu ein Trinkspruch.
Oh je, jetzt geht's los.
Am Balkan, wo die Berge steil, wächst Plavats Mali. Ziemlich geil. Auf Kalkstein hart wie Dietmars Kopf, gedeiht der kroatische Rebentropf. Sebastian Frank, der Selleriemeister, macht aus Rüben Lebensgeister. 12 Monate Salzteig, das ist Kunst, steht ganz hoch in der Sterne Gunst. Auf Bratsch der Insel, weiß wie Schnee, wächst Wein so wild wie auf der See. Die Winzer klettern 45 Grad, fast senkrecht hoch, wie irr und hart. Der Stina schmeckt nach Meer und Stein, könnte glatt mein Lieblingswein sein. Von Bratsch nach Berlin, von Stein zu Stern, wir trinken diesen Wein so gern, wir stoßen an und trinken schnell. Wir haben ja ein dickes Fell. Prost!
Prost!
Prost.
Telepost.
Telepost.
Stille.
Dein erstes Urteil, fällt das genauso aus wie bei Dietmar? Sei ehrlich. Wir können,
nein,
wir
also
können
damit um. Ich finde meinen extrem gut. Er ist sehr klar, sehr präzise. Wirklich sehr schlank. Also ich hätte ihn fast ein bisschen in die Spätburgunder-Richtung gebracht. Aber es ist definitiv etwas, was, ja, also da würde ich dazu was kochen.
Ah, schön. Was würdest du dazu kochen? Ist das eine spontane?
Sellerie.
Nein, ich bin
neuen Sellerie.
Ich bin ein großer Freund, des Umami, des Gemüses immer herauszuarbeiten. Auch der Salzsellerie ist ja nichts anderes als Umami eigentlich. Und da würden wir sofort einige Sachen im Bereich Rösten und Auszug, also Tiefe, also gerade Gemüse, die sehr süß sind, karamellisiert, genau, das würde mir sehr gut dazu sofort anfallen, ja.
Dietmar, wie geht's dir?
Er ist sehr kräftig, also ich finde, auch der Geruch ist schon sehr, sehr, sehr rund. Beim Geruch habe ich mir schon gedacht, so, ja, das wird den Sebastian gefallen. Aber ich finde ihn auch geschmacklich wirklich gut. Ich finde, warte. Doch, ja, bleibt schon lange im Mund,
finde ich. Codalide.
Ja. Nein, hast du einen guten Wein rausgesucht, wie hier der andere Sebastian sagen würde. Gut ist er.
Prinzessin, wie schätzt du ihn ein?
Also ich fand beim ersten Mal fand ich den Geruch unangenehm. Jetzt habe ich nochmal dran gerochen, fand ihn ein bisschen besser. Muss irgendwie dabei an Lakritze und wenn so eine Straße hier teert wird, denken. aber im Trinkgenuss ist er gar nicht so schwer wie eigentlich so Teer. Sondern da geht er eigentlich ein bisschen leichter runter und nimmt sich so den Weg nach unten und er schmeckt ganz gut, ja.
Habt ihr eine Ahnung, was für ein Jahrgang?
24.
Oh, na.
So jung.
19. Keine Ahnung.
Also ich finde ihn sehr balanciert. Also auch wenig Tannine, auch das Gefühl, das astringierende Gefühl, ist alles, ich finde es sehr ausgewogen, deswegen würde ich ihm vielleicht ein paar Jahre mehr geben und wahrscheinlich so in die 2018 Richtung tippen wahrscheinlich.
2018 oder 19 hatte ich jetzt gesagt.
Ja. Er ist eher so mittelalt, er ist 21. Mhm. Das ist gar nicht zu lange gelegen. Wir sind auf einem Weingut auf der Insel, ich glaube, man spricht sie Bratsch. Bratsch klingt besser als Bratz, ich sag mal Bratsch. In der Adria direkt südlich von Split. Split liegt ja an so einer Mulde und da ist direkt eine Insel davor und das ist diese Insel. Ich kannte sie vorher nicht, obwohl ich hatte ja mal Erdkunde-Leistungskurs, aber trotzdem so gut kenne ich die Adria nicht aus. Das Weingut ist gar nicht so alt, ist 2009 gegründet. Und die Traube ist hier Plavac Mali heißt die. Das ist eine kroatische Traube, ist aber sehr verwandt mit dem Primitivo. Und ich finde, das schmeckt man sogar ein bisschen. Das hat so ein paar Primitivo-Anleihen, hat 14,5%. Und da merkt ihr auch sofort, das ist das, worauf ich normalerweise stehe. 12 Monate im Barrique. Da kannst du bei mir nichts falsch machen, außer Claudia Stern kommt vorbei. Dann kriege ich Haue. Aber ansonsten, zwei Sterneköche wissen meine Weine zu schätzen.
Ja, Entschuldigung, aber den du damals gebracht hattest, den hätte selbst Sebastian gut gefunden.
Ja, also. Gut, das war ein anderes Thema. genau. Also ich bin mit dieser Wahl, ich kannte ihn vorher auch nicht, habe mich auch nur durchgelesen, was er kann und was er nicht kann und bin im Nachhinein jetzt sehr.
Was kostet die Flasche?
Ich glaube, das waren 25 Euro, weil ich es richtig im Kopf habe. Aber ich muss zugeben, muss jetzt ein Produktionsgeheimnis verraten. Wir hatten schon vor, ich glaube, einem Dreivierteljahr fast unser erstes Date. Das hat dann zweimal nicht funktioniert. Deshalb haben wir die Weine auch schon sehr lange hier stehen gehabt. Und deshalb konnte 24 gar nicht sein, fällt mir gerade ein. Da waren die noch gar nicht gelesen. Da hatten wir schon die Weine eingekauft. Deshalb, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr, was der Preis damals war. Ich glaube, es waren so um die 20, 25
Euro. Ah, jetzt weiß ich auch, warum der Rosé schon fast drüber ist.
Ja, genau. Ja. damals war er noch.
Damals war er noch.
Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, da war ich wahrscheinlich krank, dass ich das nicht mitgekriegt habe.
Ja, sicher.
Ja, nö, aber durchaus, ja, kräftige Weine, stimmt. Das ist so deins. Ich finde manchmal ein bisschen zu alkoholhaltig, so im Gang. Wie hast du mal Bärbelring gesagt? Nicht Abgang, sondern Nachhall.
Im Nachhall.
Dran das.
Aber ich finde der klingt auch ein bisschen nach, in der Tat. Das ist ein, also das wäre auch für mich so ein schöner Wein für Sonntagabend nach dem Essen auf der Couch, Tatort gucken oder sowas oder Kitchen Impossible.
Ja, aber tatsächlich,
wir wollen hier keine Werbung für Alltagsalkoholismus machen.
Ach so, wofür sind wir denn seit 77 Folgen da? Aber man muss auch nichts dabei trinken, man kann das auch
ganz mit genau
stillem Wasser oder einer Cola Zero oder einer Rhabarbersaft-Schorle, die Dietmar eben mitgebracht hatte, auch genießen.
Ja. Eben.
Dietmar, möchtest du mal die Flasche haben, denn die ist wirklich wunderschön, die ist wirklich mal zeigenswert.
Ah, ich sehe nichts. Das ist wirklich, wo ist die Kamera?
Deine ist die da.
Nein, meine ist diese da.
Vier Kameras, das übers
Vorder. Also auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz. Obwohl hier war wohl mal was gedruckt, oder? Sehe ich das
kann anders. Man mit einem Bleistift ausmalen.
Das ist das ein Rubbelbild?
Ach so, Fehler, dem Alten gegeben. Nee, das soll so sein. Das ist ja eigentlich Stanz. Entschuldigung. Muss ich mir korrigieren. War Fehler, dir die Flasche zu geben.
Hast du gesagt, habe ich dem Alten
gegeben? Ja, ja, ja. Na, er fragt, ob da mal was drinne war. Ich sag, das soll so.
Ah, tolle Flasche, toller Wein. Lustigerweise, ich hatte einen 21er bestellt. Ich muss euch beiden recht geben. Hier steht drauf, er ist aus dem Jahr 2019. Es wurde ein älterer gekauft. Insofern muss ich mich entschuldigen, ihr hattet recht mit 19. Ihr Profis, ihr zwei hier am Tisch.
Weit weg vom Profi, aber gut.
Ja.
Er schmeckt reich.
Ich sage immer, es gibt Menschen, die werden dafür bezahlt, sich mit Wein auszukennen. Nennt sich Sommeliere oder Sommelier. Und der Sommelier kocht auch kein 8-Gänge-Menü. Das mache dann ich.
Richtig.
Arbeitsteilung.
Ja. Genau. Und bei uns braucht man sehr viel Geduld, bis wir mal auf das Richtige kommen.
Gut, passiert.
So, lieber Sebastian, machen wir was anderes. Ja. So, wir haben ja mittlerweile schon ein bisschen drüber geredet, wer wann geboren worden ist. Ja. Du bist ja am 6. November 1981 geboren. Das heißt, du bist ein Skorpion.
Okay, was kommt jetzt?
Keine Ahnung, wir werden sehen. Im chinesischen Horoskop liegt das im Jahr des Metallhahns. Falls du das noch nicht wusstest, jetzt weißt du es.
Ja, ja, perfekt.
Ja. Was ich immer so einen Spaß mache, ist am Tag der Geburt, was lief in den deutschen Singlecharts auf Platz 1 an deinem Geburtstag? Was glaubst du, könnte das sein?
81?
Mhm.
Ja, Depeche Mode?
Nena? Queen?
Nein.
Erneute Deutsche Welle?
Es ist was Deutsches tatsächlich, ja.
Oder hier Genghis Khan oder sowas.
Skandal am Rosi.
Hörst du Musik?
Wenig.
Wenig.
Ja.
Okay, ich finde es ja sehr schön. Ich habe auch noch die österreichische Variante.
Ah, geil.
Und zwar 1981 am 6. November lief Ja, wenn wir alle Englein wären von Fred Sonnenschein und seine Freunde.
Ach, das ist doch toll.
Ja. Und in Österreich.
Das, nein, null.
Aber in Österreich, das kennst du.
Ja, okay.
Das kennst du. Was meinst du, was da gelaufen ist?
81 Falco.
Ja, nein. Aber auch sehr bekannter Österreicher.
EAV.
Reinhard Fendrich.
Nein.
Georg Danzer. Wolfgang Ambros.
Ja, du bist du aber auf jeden Fall richtig. Peter Cornelius.
Ah, okay.
Entschuldige,
ja,
du, ja, kennst dich.
Ah, ja. Bist du nicht gerne. Ja, okay.
Genau. Das finde ich immer sehr schön, weil man immer so denkt, so, scheiße, Mann, das ist schon ein bisschen jetzt vielleicht her, aber ja, ja. Ne, dann hat man einfach wieder ein... Für unsere Liste übrigens, unsere... Hoffentlich bald.
Ist die schon online?
Ich weiß gar nicht.
Unsere schon online? Unsere Spotify-Liste.
Welcher Liste sprichst du?
Spotify-Liste.
Spotify-Liste, wo wir all unsere tollen Nummer 1-Hits dann.
Warte, geht das Mikro rüber an den Produzenten.
Ich glaube, die ist ab heute live.
Mit den Geburtstagen. Wunderbar.
Sehr schön. So, gehen wir nochmal ganz kurz zum Skorpion. Also, die positiven Eigenschaften werden meistens benannt wie leidenschaftlich, intuitiv, loyal, ehrlich. Und die negativen Eigenschaften werden oft so mit eifersüchtig, nachtragend, kompromisslos. So, findest du dich da irgendwie wieder?
Jetzt ist so ein Bullshit mit diesen Sternzeichen.
Geil, ne?
Also,
das
danke, dass du das sagst.
Also ich glaube, jeder, der sich in irgendwas wiederfinden will, also ich glaube, ich sag mal so, wenn ich nach dem Nachtragen, das ist vollkommen wurscht, welches Sternzeichen du bist, wenn ich dich heute beleidige, dann vergisst du es dein Leben nicht, verstehst du? Und das ist so, ich glaube, das ist einfach eine menschliche Eigenschaft. So.
Ja.
Nein, aber ja, nee, klar kann man sich überall erkennen. Naja, ich weiß nicht, ich bin eher der Typ, der, es ist ja alles ein bisschen so eine Lotterie, wo bist du geboren, Sozialisierung etc. Also das ist ja eher das Einzige, was ich, gut, das ist jetzt vielleicht nicht beim Horoskop und so weiter dabei, weil es gibt ja Intuition und Talent. Ja, und wann sowas entsteht oder wem sowas mitgegeben ist, das ist für mich immer ein bisschen so das Fragezeichen, ja. Ich werde oft gefragt, so weiter, oder immer wieder mal gefragt, sagen wir so, naja, wo ist jetzt der Unterschied zwischen nur ein, zwei oder drei Sterne Kochköchen und so weiter, ne? Bla, bla, bla. Eine blöde Frage, wissen wir alle.
Die Anzahl der Sterne ist die Antwort.
Ja, genau. Mhm. Richtig. Aber ich glaube tatsächlich, und das kann man auf alles übertragen, egal ob es jetzt ein Handwerk ist oder irgendwas, was man erlernen muss, es gibt eine Technik, die lernst du, die professionalisierst du, ja, die automatisierst du im Ablauf, ob das jetzt Schneiden ist oder Schwimmen ist oder was auch immer. Und dann wirst du einen gewissen Grad von Erfolg oder zumindest Professionalität an den Tag legen. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist immer Tennisspieler, Spielerin. Ja? So, am Ende des Tages glaube ich, dass jeder eine scheiß Vorhand und eine Rückhand spielen kann. Ne? Aber warum entscheidet sich jemand in einem Bruchteil von einer Sekunde, den Schläger in einem Winkel zu halten und dem etwas mitzugeben, dass es einfach irgendwo hingeht, wo alle sich denken, krass, wie kommt der das machen? Verstehst du?
Ja. Ja. Das denkt Dietmar, aber wenn ich einen Stop spiele und er dann wieder herrennt.
Und alle anderen können sich, und das ist ja wurscht, also, ne? Und genauso ist es beim Kochen oder was auch immer oder im Umgang mit Menschen oder was auch immer, ne? Zu sagen, okay, ja, ich glaube, dass sehr viele Köche und Köchinnen draußen sehr gut schneiden können und sehr gut ein, was auch immer machen können, ja, und das auch in Perfektion, ja. Aber ab wann ist der Punkt, dass man Entscheidungen trifft, ja, Sachen in einer Art und Weise, Aromenkombinationen auch in Relationen, wie viel zusammenzubringen, dass etwas entsteht, das einfach mehr ist als Handwerk, ja. Und das ist etwas, das glaube ich nicht, dass du das in Familie, Freunde, Geburt, welches Land du geburt, das ist dir da nicht mitgegeben. Und ich glaube ja generell, dass es zwei Sorten von Menschen gibt, welche, die talentiert sind und welche, die weniger talentiert sind. Und ich glaube, dass es egal gewesen wäre, ob ich ein Skifahrer geworden wäre, ein Koch oder alles dergleichen. Weil wenn ich Skifahrer geworden wäre, was aus Österreich ja nicht so weit weg ist, ja, dann wäre ich derjenige gewesen, der mit 135 Stundenkilometer die Abfahrt runter gedonnert wäre, aber die Tore in Millimeter anders genommen hätte und schneller gewesen wäre als alle anderen. Und keiner hätte gewusst, warum das bei mir so ist und beim Rest nicht. Ja. Ja. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es gute Köche, Köchinnen gibt und so weiter. Ich glaube, es gibt Menschen, die ein Feingefühl haben, intuitives Feingefühl, das sie mitgekriegt haben. Und ich könnte jetzt auch Haare schneiden, dann wäre ich wahrscheinlich einer der besten Friseure der Welt. Verstehst du? Ja. Also diesen Blick und so weiter, das hast du einfach.
Genau, das ist eine, glaube ich, der grundlegenden Fragen, die ich auch oft immer wieder mal gefragt werde tatsächlich. Kann man Talent erlernen? Mhm. Und ich sage dann meistens auch mal, ja, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Weil genau das, was du sagst, das Kännchen mehr an Passion, dieses Kännchen mehr an eben Intuition und gar nicht erklärbar, woher kommend, ist das, was es letztendlich, was einen absetzt von den anderen. Du kannst Talent, also sag mal Fußball jetzt, ne, du kannst links, rechts, Gurkel, Ferserl, ja. Also Gurkel ist, wenn der Ball durch zwei Beine geschossen wird, ne, und Ferserl ist die Hacke. So,
ja. Wir sind aber beim Kochen mit dem Gurkel. Ja.
Also du kannst gewisse Dinge erlernen, aber genau wann du bei jemanden vorbeiziehst, genau wie du den Ball behandelst und so weiter, das ist eine andere Form. Und da setzt sich das eben ab. Und diese Frage versuche ich dann auch oft meinen Schülern zu erklären, wenn es darum geht, ist man für die Bühne geboren oder nicht? Mhm. Ne? So, oder kann man das einfach so erlernen? Und du siehst halt bei vielen oftmals dann schon durchaus, steckt da mehr drin oder nicht? Ne?
Ich sage euch immer wieder gerne, und da mögen mich jetzt bitte alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dafür steinigen, wenn ich das jetzt so stümperhaft sage, aber ich glaube ja generell Menschen, die ein Talent haben, das, also andersrum, ich glaube ja, dass die besten Köchinnen, die es gibt, also dass Frauen generell einen Vorteil haben, ja, weil sie sind von Haus aus schon oft sehr feminin, was gewisse Vorteile auch im Denkprozess und vor allem auf der emotionalen Ebene mitbringt, ja. Und ich glaube, dass alle Männer, ja, die erfolgreich sind, mit Intuition, Talent, eine sehr ausgeprägte feminine Seite haben, beziehungsweise diese sehr unterbewusst, beziehungsweise sehr gut einbinden können in ihr Tun, ja. Und, genau, das glaube ich. Ganz, ganz ehrlich, also wenn du auch durch die Sportwelt schaust und so weiter, ich glaube, dass die größten Künstler und Künstler, wie auch immer, dass die immer eine sehr ausgeprägte feminine Seite haben. Mhm. Ja, zumindest
eine Einfühlungsvermögen. Also, ja. Absolut. Aber das Faszinierende ist ja gerade bei deiner Zunft im Grunde genommen, dass ja gerade wenn es darum geht, nach außen hin sehr zu wirken, also sprich irgendwie Sterne und was weiß ich immer, dass es sehr männlich geprägt ist.
Ja, ja.
Ne? Total. Also nach wie vor noch. Und ja, ja. Obwohl ja eigentlich, wenn man es so sieht, man ja immer denkt, ja, im Grunde genommen, ne, die Mama, die Ehefrau und so weiter, die sind ja eher dann vielleicht eher hinter dem Herd und so. Und das wundert mich dann halt immer, warum das eigentlich bei euch dann auch dann so andersrum ist. Hast du eine Erklärung?
Ich gehe gerade unsere ganzen Gäste durch der letzten 77 Folgen, weil wir sehr viele Spitzenköche hier auch schon hatten. Hm. Und in der Tat, ich sehe es bei allen, bis auf allen. Ich sehe es nicht bei Christian Lohse. Schöne Grüße gehen raus an Christian, ich mag ihn sehr.
Ja, aber also da denke ich generell und das ist, glaube ich, auch schon zu Genüge aufgedröselt worden, dass da nach wie vor die Problematik sind, dass leider Männer oft sich überschätzen, ja, und dieses typische Bild des Machers, so, das mache ich, was ich leider oft, naja. Ja, und dass natürlich dann die Frau eher so eher schüchtern ist, weißt du, und sich das nicht zutraut oder dergleichen, weißt du. Und genau, das ist natürlich ein großes Problem. Deswegen ist sicher auch in der gehobenen Gastronomie die Männerpräsenz sehr stark. Aber das größte Problem ist nach wie vor noch immer Familienplanung in der Gastronomie. Mhm. Und das Problem haben oder hatten oder wie auch immer, haben wir genauso. Und es ist einfach, die Gastronomie findet am Abend statt oder am Wochenende, Feiertagen und dergleichen, wenn alle anderen frei haben. Mhm. Und Familie zu haben in der Gastronomie ist eines der härtesten Sachen, die es auf jeden Fall gibt. Und dafür gibt es nach wie vor keine Lösung. Und solange das so ist, glaube ich, dass es nach wie vor eine Männerdomäne bleiben wird. Und jetzt, ich habe schon sehr oft auch da das Gespräch gehabt, dass, und da begebe ich mich natürlich auf dünnes Eis, da bin ich mir ganz bewusst, dass dann sagen, ja, da kann ja auch der Mann zu Hause bleiben und das ist vollkommen korrekt.
Ja.
So ist es auch, ja, und das ist auch überhaupt kein Thema, dass die Frau heute eine Küchenchefin sein kann. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, warum das jetzt in der Realität nicht so ist. Da wird es Gründe dafür geben. Und ich kann es immer nur an jeder muss es ja für sich selber in seiner Familie oder mit seiner Partnerin dann ausschnapsen. Und bei uns, ich kann es immer nur von unserer Warte zählen. Also wir hatten den Stern, bevor unser Sohn auf die Welt gekommen ist, also fast gleich eigentlich. Und es war einfach ganz klar eine finanzielle Entscheidung, weil ich einfach besser verdient habe, was auch ein Problem ist, ne? Gender Gap, wissen alle. Und das war einfach eine finanzielle Entscheidung, dass ich im Job geblieben bin, als frisch gebackener Sternekoch sozusagen, ja. Mhm. Sternekoch gibt's nicht. Entschuldigung an alle draußen, die jetzt zu Hause sitzen und sagen,
das gibt's nicht, das Restaurant hat einen Stern.
Ich weiß, das Restaurant hat einen Stern, ich bin dafür nur verantwortlich, wenn ich tot umfalle, hat das Restaurant noch immer einen Stern. Und
Sterne-Restaurant-Koch.
Ja, ganz genau. Genau, und ja, und ich glaube auch, dass meine Frau da sicher auch, also Janine Frank, die führt das Geschäft und so weiter, aber das sicher auch was mit ihr gemacht hat, weißt du, dass sie nicht immer so konnte, wie sie wollte.
Und on top kommt doch noch ein gewisser Druck, weil wenn man mal einen Stern hat oder jetzt wie du zwei Sterne, es ist schon eine gewisse Gefahr darin, einen dann auch wieder zu verlieren, weil das wirtschaftliche Konzept nochmal verändert, natürlich auch so ein bisschen das Selbstbild und auch die Ansicht von außen, oder?
Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, genau, weg von der Family. Ja, auf jeden Fall. Ja, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ist mir nicht, nur noch nicht passiert. Ist wahrscheinlich auch kein Weltuntergang, weißt du? Also wahrscheinlich würde man noch immer leben am Ende des Tages. Man scheißt sich wahrscheinlich mehr in die Hose, als wenn es dann wirklich so ist, weißt du? Ich glaube, Berlin ist auch eine Stadt, wenn du jetzt ein oder zwei Sterne hast, das nimmt vielleicht die lokale Gastronomie-Bubble wahr. Aber mal ganz ehrlich, wenn jemand in Norwegen die Michelin-App aufmacht und du tauchst da auf, mit einem, ich glaube, es ist nicht so dramatisch, wie man, natürlich ist es dramatisch für einen persönlich, weil das Ego natürlich berührt wird und das ist das größte Problem, aber ich glaube am Ende, dass es nicht ganz so krass ist, wie man sich es vorstellt. Ja?
Hast du eigentlich, als du das über Horvath übernommen hast, ne? Übrigens auch von einem Dietmar,
ja,
hast du da bewusst gezielt auf den Stern hinarbeiten wollen? Ist das irgendwie bei dir drin gewesen oder hast du einfach nur gesagt, nö, ich mache einfach nur gutes Essen?
Nee. Also man muss wissen, dass ich die politischen Landesgrenzen Österreichs beruflich nie verlassen habe. Also ich habe mich immer nur in Österreich gehalten. Und erst meine Frau, die ja gebürtige Berlinerin ist und auch in Berlin aufgewachsen ist, war ja der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Und ich bin einfach nicht mit Sternen sozialisiert. Das gab es bei uns in Österreich nicht. In Österreich gab es den Gourmet, da gab es den à la carte, da gab es den Falstaff und dergleichen. Ja, und Sterne war immer etwas, klar, man wusste um das System. Und ich habe natürlich viele Kochbücher von besternten Köchen und Köchinnen zu Hause gehabt und so weiter und so fort. Aber es war halt nicht greifbar oder man hat damit, ja, es gab ein Kurzintermezzo, glaube ich, 2008, 2009, wo es eine Auflage gab in Österreich, aber die wurde sofort wieder eingestellt wegen schwindenden Verkaufszahlen, aber am Ende des Tages habe ich nichts damit zu tun gehabt. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen, ich habe die Küchenchefstelle im Horvath angetreten und habe einfach vor mich hingekocht und ich habe nie in Sternen gedacht. Ich habe immer gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich vielleicht irgendwie 13, 14 Punkte, also für alle, die das alte Bewertungssystem um Gourmet noch kennen, es gab 20 maximal Punkte und ab 13 wurde man erwähnt, das hat sich ja dann später oder bis heute auch geändert und ich dachte so 13, 14 Punkte, das wäre eigentlich ganz cool, vielleicht wird dann jemand aufmerksam und sagt, hey, ist ganz cool, was du machst und dann ja, gehe ich irgendwie so einen Weg und fange eine neue Stelle an. Und dann war es so, dass wir nach einem halben Jahr, nach 6 Monaten, also direkt mit 16 Punkten bewertet worden. Und das war ja für mich, war das schon, hey, was ist jetzt los? Was ist das so? Na, irgendwie. Und bei 16 Punkten habe ich mein, das war ja in aus österreichischer Perspektive, warst du mit 16 an der Schwelle zur Elite. Also ab 16 Punkte, da hast du wirklich Attention gehabt in Österreich, ja, sozusagen, ne? 16, 17, 18 Punkte, das war dann schon richtige Fine Dining. Also das war schon, ja, das war was wert, ne? Und das war ja total verrückt, ja, dass man da überhaupt nach 6 Monaten schon mit 16 Punkten bedacht worden ist. Und da war ich aber noch immer Lichtjahre davon wert. Es war nie in meinem Kopf, dass es einen Stern hätte geben können und so dergleichen. Und ich erzähle es mal ganz kurz. Ich habe ja am 7. November 2015 den Stern bekommen und am 6. November, einen Tag vorher, ich trinke das aus, das passt mir dann. Ja. Und wie wir vorher erfahren haben, habe ich am 6. November Geburtstag, also einen Tag vorher bin ich 30 geworden, bevor es den Stern gab. Und ich weiß noch, wir haben uns natürlich richtig das Hirn aus der Birne gesoffen, Warschauer Straße, Monster Ronsen. Am nächsten Tag, meine Mama war da und ich weiß nicht, warum am Potsdamer Platz hat schon dieser Weihnachtsmarkt offen gehabt. Meine Mama wollte unbedingt zum Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz, keine Ahnung.
Der hat ja immer ein Vierteljahr offen.
Ja, so gefühlt. Und dann sind wir dahin mit schwersten Kater natürlich und so weiter. Und mein Sous-Chef, mein damaliger Christopher Jäger, der war dann auch mit dabei. Und ich weiß noch, wir standen da. Und wir haben uns unterhalten, ah ja, heute Sterne, da, da, da. Und wir haben überlegt, wer in Berlin einen Stern bekommen könnte, aus unserer Perspektive. Und damals war immer schon auch noch ein bisschen dieses, ich weiß nicht, wer es noch kennt, Frühsamers Restaurant, war auch immer schon so, dass, ja, die sollen endlich mal einen Stern kriegen und so weiter. Und ich weiß, wir haben uns verschiedene Restaurants überhalten, aber wir haben wirklich, und das ist mit keiner Zelle unseres Körpers, sind wir irgendwie gedacht, okay, wir könnten das sein. Also wir waren Lichtjahre im Kopf davon entfernt. Und ich bin dann am Potsdamer Platz in die S-Bahn eingestiegen und wir wissen, ist das Internet sehr schlecht in der S-Bahn. Und dann ist meine Chefin Edin Berlinger hat angerufen. Das ist eine liebenswerte Frau, aber ein bisschen verplant leider. Ja. Und ruft mich an mit schlechtem Empfang, ich in der S-Bahn, und sagt, ja, Sebastian, da hat irgendeiner angerufen, keine Ahnung, irgendwas mit Stern, aber ich... Und dann war die Verbindung schon, abgebrochen. Und dann ging die Tür zu von der S-Bahn und ich stehe da so, einfach so, man konnte niemanden mehr anrufen, weil S-Bahn, so, ne? Und ich war dann 10 Minuten dabei, einfach nur versucht, Telefonnummern zu drücken, ja, die einfach nicht funktioniert haben, ja. Und dann, als ich dann wieder Empfang hatte, habe ich schon gesehen, Bernd Mattis vom Tagesspiegel angerufen, das war ja, glaube ich, über 30 Jahre das Essen und Trinken geschrieben, Tagesspiegel. Angerufen und zum Stern gratuliert und das war so surreal. Mhm. Es war surreal vom Allerfeinsten. Ne? Und es war echt nur so, dass man 3 Wochen später stehst du da und mein Sous-Chef tippt mir so auf die Schulter und sagt so, hey, das ist ein Stern, ne? Oder? Mhm. Du fasst den gleichen Schmarrn ab wie immer, weißt du? Und auf einmal ist es ein Stern, weißt du? Also es war wirklich surreal, ne? Und um deine Frage zu beantworten, nee, wir haben da nie drauf hingekocht. Wir wollten ich wollte einfach nur okay kochen, weißt du? Und das war sehr wichtig für mich und für auch bis heute, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil wir haben auch nicht auf den zweiten Stern, wir haben auch nicht, wir haben also nie jemand gesagt, ah komm, jetzt lass uns noch einen zweiten Stern kochen. So.
Da kommen jetzt noch einen dritten, ne?
Ja, also, und das ist auch so, jetzt meine Frage, wie geht denn das überhaupt? Mhm. Also ich meine, Entschuldigung, wenn ich es wüsste, würde ich es doch tun, oder? Was, also ganz ehrlich, wer kann denn heute ein, zwei oder drei Sterne kochen auf so aus dem Nix heraus, weil du weißt, wie es geht, ja? Ne?
Die Frage ist ja auch eigentlich, wäre das gesund?
Das steht auf einem anderen Blatt Papier, so was, ne? Mhm. Aber für mich, ich sage, und die Bewertung, die positive Bewertung, ist die logische Konsequenz des eigenen Vorankommens. Ja, also der Rattenschwanz, der sich hinterherzieht, wenn du einfach weiter vorankommst in Persönlichkeitsentwicklung, Abläufe, Organisation, Produktqualität, was auch immer. Solange du kleine Schritte nach vorne machst, wird der Rest einfach hinterherkommen. Und das heißt, man muss sich einfach mal chillen im Kopf ein bisschen, weißt du, einfach nur gucken, dass es jeden Tag halbwegs passt, ja. Dann kommt der Rest von selber. Weil das bringt überhaupt nichts zu sagen, ah komm, jetzt stellen wir 15 Leute in die Küche, kaufen ein bisschen Hummer und Kaviar und jetzt, weißt du, also das ist auch nur meine Erfahrung, von der ich sprechen kann, weißt du? Ja. Mhm. Und da bin ich bis heute dankbar für die Erfahrung, weil das schafft mir eine Ruhe im Kopf. Ich wache nicht in der Früh schweißgebadet auf, wie werden wir heute wieder die 2 Sterne halten? Das findet eigentlich in unseren Köpfen nicht statt. Mhm. Ja. Ja, mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, ja, also das kann ich euch versprechen, ja, nächstes Monat ist es ja wieder soweit und man soll sich ja nie so weit aus dem Fenster lehnen und so sicher sein, ja, deswegen, aber ich gehe davon aus, dass es nach wie vor 2 Sterne sein wird. Naja, ganz genau.
Außer die Mama kommt und sagt, Lamm ist zu blutig.
Also Lamm ist zu blutig, ja, das kann sein. Naja, nee, einfach mal ein bisschen mehr chillen, dann passt ja schon.
Nein, sehr schön. Sehr schön. Du, das Horbert, ne? Also das ist ja im Grunde wahrscheinlich auch immer schon oft dein Thema gewesen oder wurde zumindest mal benannt, weil das Horbert hast du ja übernommen, dementsprechend den Namen ja auch.
Ja.
Und was natürlich als Österreicher klar ist, passend wie die Faust aufs Auge, wenn man es mal so sehen kann, Ödön von Horbert. Mhm. Aber das war dir ja gar nicht wichtig.
Das habe ich nicht mal gewusst.
Ja. Ja. Ja, ja. Aber dass es so gepasst hat. Also, ja. Weil ich finde ja auch, gewisse Dinge im Leben passieren.
Ja, ja, total.
Bin ich ganz stark davon überzeugt. Mhm. Und ohne, dass man, wie du eben sagst, eben einfach dann mit voller Kanüle darauf zudenkst.
Ja, ja.
So, ne? Und darum ist ja auch Horvath eigentlich dann auch so passend gewesen. Mhm. Hast du auch nie irgendwie in Abrede gestellt, dass du es Horvath anders nennen möchtest?
Nein, nee, das kam gar nicht nie in Frage. Weil ich bin ja, als ich nach Berlin gekommen bin, ich wollte ja in einem Restaurant mit Anspruch arbeiten und damals gab es, glaube ich, 7 besternte Restaurants, von denen es viele heute nicht mehr gibt. Also zum Beispiel V gibt es nicht mehr und ja.
Fischer Fritz gibt es nicht mehr.
Fischer Fritz, danke, genau, und so weiter. Gibt es ja einige nicht mehr. Und ich habe alle angeschrieben und ich wollte einfach nur eine Stelle in der Küche mit Anspruch haben. Habe mich gar nicht auf eine konkrete Stelle beworben, einfach nur Küchenmitarbeiter. Ja. Und habe nur Absagen bekommen. Wollte mich einfach keiner haben und dann hätte ich fast im Adlon Hotel begonnen, habe da schon einen Arbeitsvertrag in der Hand gehalten, aber nicht im Fine Dining Restaurant, nicht im Lorenz Adlon, sondern im Carré, so heißt ja das Tagesrestaurant. Ich habe natürlich schon innerlich mit den Augen gerollt, weil ich schon die Bilder an der Wand kleben sehen habe von Caesar Salad und Co. Aber gut, was willst du machen? In Schönheit sterben ist halt auch nicht, weil du brauchst halt einen Arbeitsvertrag für einen Mietvertrag, sonst, ja, ich meine, wir hatten den Vorteil, wir haben ein paar Wochen im Kinderzimmer meiner Frau geschlafen, weil die Eltern natürlich auch hier in Berlin wohnhaft sind. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, ja, das machst du halt ein Jahr und dann wird schon passen irgendwie, was irgendwas wird schon dabei rauskommen. Und dann hat mich in letzter Sekunde ja einer meiner besten Freunde aus Salzburg, wo wir auch geheiratet haben, im wunderschönen Weiherhof, wie wir es in der Einleitung gehört haben, angerufen, weil seine Schwester hat in Berlin gewohnt 2 Jahre und meine Chefitäten, also meine letzten Chefleute, auch Österreicher sind und die haben 2 Restaurants betrieben, einmal das Jolesch in Kreuzberg auch, in der Nähe vom Lausitzer Platz.
Tante Jolesch, ne?
Ja, genau, Tante Jolesch, genau, Muskauer Straße und das Horvath und sie hat im Jolesch gearbeitet und sie hat gehört, dass sie einen Küchenchef suchen im Horvath und hat sie ihrem Bruder gesagt und mein Freund hat mir angerufen und gesagt, melde dich mal, die suchen einen Küchenchef und ich habe den Arbeitsvertrag vom Adlon schon gehabt, ich hätte ihn nur unterzeichnen müssen und wieder zurückschicken müssen. Bin dann von Tirol nochmal nach Berlin geflogen, habe ein Treffen gehabt mit Dietmar. Naja,
was zu sagen.
Ja, und dann war ich, nach 2 Stunden Gespräch, war ich Küchenchef im Restaurant Horvath. Und hab's eigentlich nur gemacht, erstmal, weil die Kohle besser war. Bei dem Adel haben sie natürlich richtig beschissen bezahlt. Nee, kann man das rausschneiden? Ich habe keine negative Werbung für irgendwelche Kollegen, Kollegen. Nein, genau. Und dann habe ich erst einmal da angefangen und habe dann erst verstanden, eigentlich, dass es total schräg ist, ne? Also ich meine, es gibt österreichische Betreiber und Betreiberinnen in diesem Laden seit irgendwie seit den 50ern, ja, so. Mhm. Und du bist einfach der Nächste. Ja, und außerdem war der Küchenchef vorher ein Deutscher, Wolfgang Müller, der auch mal, glaube ich, 2 Sterne in der Bühler Höhe in Süddeutschland gekocht hat, also kein unbeschriebenes Blatt. Hat dann, die haben sich zerstritten ein bisschen, auf jeden Fall hat das Haus verlassen und dann war die Stelle vakant und dann bin ich dazu gekommen und auf einmal war ein Österreicher Küchenchef, der mit pannonischer Küche, also für alle, die nicht wissen, Pannonien ist der Bereich des Burgenlands und Ungarns.
Ich musste das in der Vorbereitung wirklich nachschlagen. Ich wusste es nicht, als ich es gelesen habe.
Geht auf die Römer zurück, die Provinz Pannonien. Und bin ich da reingekommen mit dieser aromatischen Grundausstattung von ungarisch-österreichischer Küche. Und dann ist der Namensgeber ein österreichisch-ungarischer Schriftsteller, also aus dem ehemaligen K&K-Gebiet sozusagen. Und somit hat auch der Name auch noch ein bisschen, war nicht nur noch eine Hülse, sondern auch wurde auch noch gefüllt mit Kulinarik sozusagen.
Und es passt ja, Arsch auf einmal, sagt
man. Ja, ich sage immer, manchmal denke ich immer, wenn ich das so erzähle, das hört sich an wie geskriptet.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Also, aber.
Aber das ist ja meistens so, dass die Dinge, wo man von außen sagen würde, das gibt's gar nicht.
Ja.
Also wenn du auf der Bühne zum Beispiel Rollen spielst, die du irgendwo einfach draußen gesehen hast, in der U-Bahn, in der S-Bahn oder so, ne, wo du einfach sagst, ja, dann machst du das nach und dann auf der Bühne und dann sagen die Zuschauer meistens so, was ist denn das für eine übertriebene Kacke? Aber die Menschen sind tatsächlich auch sehr skurril und dementsprechend auch die Momente, die was auslösen. Das Lustige ist an der ganzen Geschichte, Tante Jolisch, sowie auch Horvath, Tante Jolisch beschreibt eigentlich den Untergang des Abendlandes, also in der Literatur und Ödön von Horvath hatte auch nicht unbedingt so ein geistreiches Ende, aber dafür seid ihr da sehr erfolgreich und das ist sehr, sehr, sehr schön. Also,
schauen wir mal, ob es hingeht.
Apropos, wollen wir einen dritten Wein trinken?
Ja, können wir machen.
Gott sei Dank, hier fast verdurstet hier hinten. Nein, Spaß.
Nur fürs Protokoll, ich habe das Glas ausgetrunken.
Sehr gut. Bin sehr stolz.
Können wir das rausschneiden?
Gut.
Das kam jetzt richtig pünktlich, nicht pünktlich.
Sag mal, hast du jetzt irgendwie einen Schulranzen für die Weine?
Ja, ich habe mir jetzt zeig mir gekauft.
Sieht aus wie so ein Scout.
Der kleine Sebastian möchte bitte im Bällebad abgeholt werden.
Ja, naja. Du, alles nur für euch, alles nur für euch, da ist so viel Eis drin.
Ja, alles für den Club, alles für den Dackel, ja.
Ich denke, die richtige Temperatur halten. So.
Hast du, sag mal, wenn du so kulturell jetzt, sag ich mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich über Horvath und so weiter, aber hast du kulturell, weil du auch im Burgtheater gearbeitet hast, hast du so theatermäßig überhaupt
ein Fable? Ich bin eine richtige Pflaume, was Kultur betrifft. Bitte frag mich nichts. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hab 99,8% meines Lebens der Gastronomie gewidmet. Ich habe ja mit 14 angefangen. Ich habe keine Hobbys entwickelt. Ich war nur in weiß gekachelten Räumen mit Neonröhren ausgestattet. Und ich sage mal so, dass ich den Wikipedia-Eintrag von Ödön von Horvath auswendig kenne, liegt daran, dass ich nur einmal in die Situation reingelaufen bin, dass ein Gast natürlich 1000-mal klüger war wie ich, ja, und der gesagt, okay, das ist was peinlich, das passiert mir nicht nochmal, seitdem kenne ich alle Jahreszahlen auswendig und ich habe mich sogar, naja, gezwungen ist es dramatisch, ich habe sogar 2,5 Bücher von ihm gelesen, weil wie ich von meiner Buch-Projektleiterin weiß, einmal ist die Ausnahme, zweimal ist die Norm. Also war es mir wichtig, 2 Bücher zu lesen. Und das war einmal Der ewige Spießer und Jugend ohne Gott.
Ja.
Und Geschichten aus dem Wienerwald habe ich wegen Langweiligkeit abgebrochen.
Ehrlich?
Ja, also ich habe nicht weitergelesen. Langweiligkeit ist
nicht so. Aber da kann ich dir eine Empfehlung geben. Guck dir wirklich den alten Film an mit Hans Moser.
Mhm.
Ja, und da wirst du staunen und wissen, warum eigentlich Ödön von Horvath so genial war. Weil er tatsächlich im Restaurant immer gesessen ist, im Restaurant oder ne, in Basel, und hat im Grunde genommen eigentlich nur Gesprächen gefolgt. Und wir können uns ja vorstellen, wie das heißt in Österreich, wenn Leute sich unterhalten.
Ja.
Und hat das eigentlich nur übertragen
und hat daraus ein Stück gemacht. Und das ist so bitterböse. Ich bin ja ein wahnsinniger Freund von Josef Harder zum Beispiel. Mhm. Ne? Also ja, ich liebe Josef Harder. Und das ist im Grunde genommen genauso ähnlich. Das ist, du erstickst im Lachen, weil das so böse ist. Ja. Und Geschichten aus dem Wienerwald ist tatsächlich, ich habe es auch selber schon spielen dürfen, ist tatsächlich eine seiner geilsten Stücke, finde ich, weil es so böse ist. Ja, also schau dir vielleicht einfach mal diesen alten Film an, weil mit Helmut Qualtinger noch, ne, als den Schlachtermeister. So, und das ist wirklich ein Wahnsinn.
Ja. Ich bin der Auffassung, du hast 100% deines Lebens der Kultur gewidmet, weil das, was du tust, ist Kultur.
Richtig.
Kultur für uns alle. Insofern mach dich da nicht
klar. Perfekt, dann lass mal das so stehen.
Ja. So, was für ein Kulturgut hast du uns denn heute mitgebracht?
So, jetzt spalten sich die Geister. So. Wollen wir ein bisschen Druck aufbauen, also das ist.
Also als Revanche finde ich seinen schon mal super, ohne ihn getrunken zu haben. Richtig?
War das von unserer Weinkarte, ja?
Achso, da kommt ja noch ein Trinkspruch, wa, Sebastian?
Ja, hast du einen Trinkspruch?
Bevor du hier loslegst.
Sprichst du, bevor du trinkst?
Trinkspruch in den Kopf, keine Ahnung.
Ja, also, geht doch. Prost. In dem Sinne. Oder was Österreichisches?
Naja, nee, die sind alle nicht mehr, die sind schlecht gealtert, die Trinksprüche aus Österreich.
Tschüss. Aber er riecht in der Tat kritisch.
Den merke ich mir.
Er riecht kritisch.
Riecht kritisch.
Das ist aber eine neue Bezeichnung für interessant.
Geräucherter Knoblauch.
Hinter der Kamera, wenn man das jetzt nicht gehört hat, wäre ich hier
Kamerakind, bitte, Kamerakind.
Hinter der Kamera sitzt Pornstar Martini. Sie ist endlich mal wieder da. Sie sagte gerade Gemüsebrühe.
Ich sag geräucherter Knoblauch.
Sebastian, du bist dran. Was sagst du denn dazu?
Matthias.
Du hast nämlich gerade so Sorgenfalten auf der Stirn.
Ja, ich frage mich auch, ob man denen mal die Karaffe verpassen hätte sollen. Also,
sollen wir da nochmal was zufälligerweise in den Rosé rein? Nee.
Vielleicht vermischt. Aber die Gläser sind ja ganz gut, um ihn schnell oxidieren zu
lassen. Es ist natürlich das Problem ist, hast du was gesagt und damit hast du vollkommen recht, aber jetzt assoziiert man es hat wirklich was vom schwarzen Knoblauch, also vom fermentierten.
Aber man muss ein bisschen mehr schwenken, dann vergeht der Geruch. Dann kommt was anderes durch. Einfach ein bisschen mehr.
Ja.
Ah, das ist spektakulär. Wenn man Wein verkostet, erlebt man immer was Neues.
Ja.
Aber jetzt mal eine Frage, wenn ich den jetzt da in diesen Dekanter da reinschütte und noch 5 Minuten hier quatsche, dann ist der doch...
Da musst du aber erstmal mein Rosé rausnehmen. Drin.
Ach, da ist der Rosé drin.
Er ist jetzt ja ein Mülleimer geworden.
Entschuldigung, da war ich wieder...
Warum auch immer jemand
der Kreide Rosé holen, nicht mitgekriegt.
Er ist schon vinifiziert, wie du sagen würdest.
Ja, das denke ich, ist auch devinifiziert, ja.
Und was sagst du vom Geschmacklichen, ja?
Ich finde, er hat sehr stark was von Kirsche. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und, wahrscheinlich setze ich mich jetzt richtig in die Brennnesseln. Ich würde ihn wahrscheinlich eher so in die Zweigeltrichtung machen. Aber wir haben ja gesagt...
Nahe Osten.
Nahe Osten, also deswegen... ja, nein.
Wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich bin im Herbst im Wald. Ich gehe über bemoosten Boden mit den Pilzen und rieche so ein bisschen abgefallenes Laub. Das ist für mich dieser Wein gerade.
Ich habe vorgestern vor 3 Tagen erst mit Leuten gesprochen, die mit Gastronomie gar nichts zu tun haben. Mhm. Und ich habe gesagt, schau, ja. Und wir haben auch Wein getrunken und so weiter. Und so, passt mal auf. Wenn ihr einen Wein beschreibt, ihr habt 3 Möglichkeiten. Die erste ist nicht die klügste. Ihr begebt euch auf das dünne Baguette des Weinfachjargons, ja?
Jo.
So Tabak und Leder und keine Ahnung was und so weiter. Das ist nämlich dünnes Eis, weil die Sommeliers und die Sommelier werden natürlich alle darin geschult und da bist du, da
kommst du nicht dran.
Da musst du dich richtig gut auskennen, dass du da irgendwie mitquatschen kannst. Ne? Und ich lass mal die Option, Wein muss schmecken, ja oder nein, mal weg, so quasi. Das, ist, ja, das lassen wir es mal außen vor. Ne? Okay. Und dann habe ich gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du beschreibst es, du wirfst es in den Raum, was, also, weil nämlich diese betreffende Person hat zum Wein schon irgendwie getrunken, ja, es ist wie Pfirsich, ja, und dann sage ich, ja, pass mal auf, du sagst in Zukunft nicht mehr was ganz Spezifisches, ja, weil dann könnt ihr eben sagen, ja, nee, das ist kein Pfirsich, weißt du, ne? Sondern du sagst in Pfirsich, du sagst Steinfrucht, weißt du, weil dann, also immer so, ja, du sagst immer so große Themen, ja, um möglichst große Felder bedienen zu können, ja, Oder die dritte Variante, und das hast du gerade gemacht, das ist nämlich das Klügste, ist, sich komplett davon und eine ganz individuelle Erfahrung zu geben. Weil was willst du dann sagen, weißt du? Das schmeckt für mich wie ein Waldspaziergang, wie Laub, das vom Baum gefallen ist. Ja, okay, was willst du jetzt sagen?
Da kann man nichts sagen.
Da kannst du nichts sagen.
Also ich würde es ergänzen. Also ich sehe Thomas bei einem Waldspaziergang, in einem matschigen Laub, auf dem er ausrutscht, dabei ein Kochbuch hält, das von Maggi ist.
Und was sagt jetzt die Weinprinzessin?
Also ich bedanke mich erstmal für diese kurze Schulung in Kompetenzsimulation bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich werde das in Zukunft etwas vertiefen. Ansonsten ist der Geruch absoluter Räuchermatjes. Der Geschmack ist sehr gut. Aber ja, mir geht auch so ein bisschen Maggi mit dabei so. Aber ich finde den ja nicht mal so schlecht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Er ist ja, also auch da wieder, ne? Er riecht anders, als er dann schmeckt.
Achtung im Wald, ne? Weißt du, was im Wald nach Maggi riecht?
Maggi-Kraut.
Wildschweine. Man sagt, wenn man stark Maggi riecht, wenn man im Wald unterwegs ist, dann sind Wildschweine in der Nähe. Das heißt, du hast gerade recht gehabt mit dem Maggi. Es laufen uns Wildschweine hinterher im Wald gerade.
Das Problem ist nur, dass du das nicht so riechst.
Ich rieche neuerdings wieder gut.
Echt?
Ja. Ich hab's hingekriegt das letzte halbe Jahr. Du glaubst es nicht.
Geil.
Ja.
Ich bin stolz auf dich.
Also nach 15 Jahren nicht riechen, habe ich es geschafft, dass ich dieses Jahr wieder halbwegs anständig rieche. Nicht so gut wie du mit Sicherheit, aber ich rieche wieder und das ist sehr angenehm.
Gute Sache.
Ein Applaus heute. Wow.
Nein, aber er riecht anders, als er schmeckt. Mhm. Ich finde, wenn man ihn trinkt.
Also ich tappe in absoluter Ahnungslosigkeit, sag ich direkt.
Weißt du noch, was für ein Wein du uns eigentlich vorgeschlagen hast? Oder?
Nein.
Das ist ja auch schon lange
her. Das hat ja auch unser damaliger Sommelier vorgeschlagen, nicht ich.
Der damalige? Wird aber ein gefeuert? Oder was?
Nein,
wissen wir, warum er nicht mehr da ist.
Michael Stiel heißt und ich wünsche ihm nach wie vor alles Gute. Aktuell im Restaurant Matthias im Prenzlauer Berg tätig.
Der folgt mir seit heute.
Süße.
Ja.
Aber es ist nichts explizit. Also ich glaube, er folgt ungefähr 647 Millionen Menschen. Also du bist einer mehr, kann ich sagen. Also,
ja, immerhin.
Er ist einer dieser Menschen, weil noch immer du auf ein Profil gehst auf Instagram, dann steht da, Michi Stiel ist Follower. Das ist scheißegal. Es ist scheißegal, welches Profil. Das ist wirklich, er folgt wirklich jedem, ja, dieser Welt.
Läuft heute nicht für dich.
Na gut, Sebastian, wollen wir mal kicken?
Ja, kicken wir mal. Was
du hier ausgesucht hast.
Ja,
kicken wir mal. So, da steht ein C drauf. Das ist ein Casus Trignac. Ne, gib mal rüber hier.
Natürlich ist es das.
Jetzt ist es eine weiße Banderole mit immer einem Buchstaben.
Ja. Also man hat ja sehr.
Steigern uns, Dietmar.
Man hat ja sehr viele Weine auf der Weinkarte. Weißt du zufällig, wie du auf der Weinkarte hast?
Weiß ich nicht.
Okay.
Wir haben ja den Sommelier, also wir haben einen neuen. Und oftmals ist es so ein Ding, dass viele Positionen dann lässt man dann auslaufen.
Erstmal alles rein in die Weinbegleitung und dann.
Ja, genau.
Aus Zagreb.
Ach, du bist auch in Kroatien. Toll.
Guck an.
Ah, die kroatischen Weine sind heute die besseren.
Ja, also immer der Bogen osteuropäisch ist ja heute nicht besonders weit gespannt worden. Von Slowenien nach Kroatien, Punkt.
das ist der schöne Zufall bei uns hier im Podcast. Also, wir hatten es auch schon, dass wir genau im gleichen Weingut versehentlich waren.
Ach so, okay. Ja. Ich muss sagen, dass hier der Balkan ja extrem tolle Weine macht, also fast mit den besten eigentlich, die sich eigentlich auch mit allem messen lassen können, vor allem Slowenien auch nochmal im Weißweinbereich extrem großartig, Rotwein, Serbien etc. Und es ist fast schon ein bisschen zu gut, als dass man es als so, ja, was ist so, Neuentdeckung ein bisschen. Ich finde gerade aktuell viel spannender, was Slowakei und Tschechien, weil auch Grenzgebiet Slowakei, Ungarn, das finde ich gerade aktuell, glaube ich, am spannendsten.
Was ja auch bei uns in der Gegend, also hier in Deutschland, eher unbekannt ist an Wein. Wir sind ja schon sehr fokussiert auf den Bordeaux aus Frankreich, den Côte d'Aron aus Frankreich, auf die ganzen Italiener, vor allem ganz viel Primitivo zurzeit und Rioja nach Spanien. Aber wenn es dann wirklich östlich von Wien ist, da kennen wir alle nicht so richtig viel. Dietmar kennt ein bisschen was, weil er ja ein Drittel, also das untere Drittel habe ich, glaube ich, gerade festgestellt.
Ein unteres Drittel?
Ja, ein unteres Drittel. Slowene?
Achso, ja, mein unteres
Drittel. Ja, genau.
Bis zum Knie halt, ne?
Ejo. Das ist da, wo er im Wald rumläuft, weißt du.
Aber das untere Drittel sind bei Dietmar auch nur 40 Zentimeter. So, Dietmar.
Ja, bitte.
Wollen wir mal spielen?
Aber ich bitte darum.
Wir spielen es.
Jetzt geht's richtig los.
Übrigens, bei unserer Hochzeit habe ich explizit alle Spiele verboten. Ich sage, wenn ihr ein Spiel anfängt, gehe ich.
Das Lustige ist, ich auch.
Ja. Das Lustige ist, wir auch.
Ja. Ich wäre wirklich gegangen. Also, das wäre mir wurscht gewesen.
Das mit dem Trinken war kein Spiel bei euch?
Ja, das ist, glaube ich, ein Spiel, das wir alle spielen.
Ach so.
Ne? Also, wir hatten ein ganz tolles Spiel. Also, ich habe selten so interessante Gesichter gesehen bei einem kleinen Umtrunk wie bei uns.
Ich war auf der Hochzeit, ich erinnere mich gerade nicht, was habt ihr denn gespielt?
Ja, wir haben einen wunderbaren kurzen getrunken.
Ah, du Sau. Deshalb erinnere ich mich auch nicht mehr.
Das war Bruderschaft trinken, ja, okay. Im Grunde genommen. Es hieß nur, also alle dachten, es wäre Jägermeister.
Ja, okay.
Es war aber, es heißt Krabbel die Wandnuff. Ja. Schon mal gehört?
Nee.
Also in jedem, glaube ich, Bundesland, wahrscheinlich auch in Österreich, weiß nicht, vielleicht kennst du da was, gibt es etwas, was so scharf ist, dass es einen bestimmten Namen hat.
Aha.
Ich kannte das als Elfmeter, weil es in Norddeutschland eine Kneipe gab, es waren Elfmeter bis zur Toilette.
Okay.
Ja. Und das heißt Krabbel die Wandnuff, ist gerade in Ostwestfalen sehr bekannt. Und das ist so scharf. Und du glaubst gar nicht, wie schön es war, 20 Männer zu sehen, die anstoßen mit so einem kleinen Gläschen, sich freuen auf dieses Getränk, was da drin ist, und die auseinanderstoben, wirklich mit einem Gesicht des Entsetzens.
Aber welche Farbe hat es dann?
Schwarz. Ja, schwarzbraun.
Das ist
die Haselnuss.
Das war nicht schön.
Was ist denn da drin?
Chili, keine Ahnung, was okay. Da drin ist. Alles scharf, was scharf sein kann.
Also was ich in Deutschland geliebt habe oder gelernt, haben zu kurz sagen, ist halt Mexikaner. Das kannte ich vorher nicht.
Ja, Mexikaner. Aber das ist harmlos. Also,
ja. 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 Ah, okay.
Hast du irgendwie sowas Scharfes schon mal getrunken? So
Nee, gar nicht.
Wenn du mal nach Heidelberg fährst, geh mal in die Destille. Da gibt's den warmen Erpel. Der warme Erpel ist...
ich muss nicht versaut, Entschuldigung. Der warme Erpel.
Okay.
Das ist auch ein sehr wildes Getränk. Okay. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist auch so ein kurzer. Und ich glaube, da war eine Zitrone mal drauf, eine halbe. Und da drauf nochmal ein Stück Zucker.
Aha.
Und dieses Zuckerstück brannte, wenn zu dir gebracht wurde. Weil es halt mit warmem Erpel schon vorgetränkt war. Und es brennt ordentlich, das Zeug.
Aha.
Ich habe das immer, wenn ich damals als in Heidelberg gelebt habe, Gäste hatte, habe ich immer die in die dahingeschleppte Destille und habe das mit denen getrunken und ich habe es mir jedes Mal wieder, damit der Trick funktioniert, habe ich es natürlich selber mitgetrunken, was voll dumm war von mir in Wahrheit.
Also wenn ihr das draußen hört oder wenn ihr uns gerade zuseht, schreibt doch mal rein, was ihr an scharfen, kurzen Getränken so zu bieten habt, weil ich glaube, das wäre ganz interessant mal für uns, für unsere kleinen privaten Stunden,
sehr gern,
was es da so gibt. Du wolltest was spielen?
Ja, ich wollte was spielen. Ach so, hier, oh, komm, hier, ein einfaches Spiel für Leute, die nicht gerne spielen.
Ich lehne mich zurück.
Sebastian, magst du mir 10 Sätze vervollständigen?
Nee.
Ja. Es ist kein Spiel.
Es ist kein Spiel.
Freiheit bedeutet für mich.
Freiheit bedeutet für mich, dass ich auf dem Teller machen kann, was ich möchte, und da muss ich wirklich keine Kompromisse eingehen. Das ist einer der wenigen Bereiche in meinem Leben, wo das so ist.
Also Chef sein.
Ne, da bist du aber weit weg von frei.
Das Erste, was ich morgens mache, ist.
Ich ahne es.
Fax. Zahnbürste im Mund stecken und aufs Klo setzen? Also.
Ja, super.
Ja. Das ist das. Also, oder aufstehen. Ja. Das ist noch vorher. Aber wenn man das nicht als Aktivität zählt, dann ist es auf den Pott setzen und eine Zahnbürste im Mund stecken.
Sehr gut.
Über Deutschland denke ich.
Wow, jetzt aber. Über Deutschland denke ich, ich bin froh, in einem sehr sicheren Land sein zu dürfen mit meiner Familie, wo wir keine Sorgen haben müssen. Also so im elementaren Sinne. Ja.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte,
würde ich alles nochmal so machen wie bisher.
Mein Leben in der Kulinarik bedeutet mir?
Also eigentlich ist das alles. Also ich, natürlich haben wir Familie und so weiter und so fort, aber ich meine, es ist für mich
Kulinarik.
Weil es ist, ich fühle mich so privilegiert, dass ich das, was jeder Mensch auf dieser Welt machen muss, dass ich dafür eine Sensibilität habe. Und es ist mir ein Rätsel, Es ist mir ein Rätsel, dass es Menschen gibt, die sich Sachen zuführen, ja, weil das muss man ja am Ende des Tages tun, ja, das, worauf die überhaupt keinen Wert legen, ja, und dann ist es cool, was du für Felgen hast und keine Ahnung, also ich sehe mich so privilegiert, dass ich dafür in der Kulinarik sein und Urlaub wird nach Kulinarik gerichtet, es ist einfach so, also, ne, weil was willst du machen, wenn der Horizont schön ist, aber der Fraß ist kacke, weißt du, das bringt einfach nichts, weißt du. Also Kulinarik ist, und ich bin echt dankbar dafür, dass ich in diesem Sektor, stell dir mal vor, ich würde es geil finden, Fassaden zu entwerfen, was toll ist sicher, ja, Architektur, aber dann ballst du so eine Scheiße rein, weißt du, Kulinarik ist einfach, ja.
Am liebsten esse ich.
Oh, das wurde schon tausendmal gefragt, vieles, deswegen habe ich mir irgendwann einmal die Antwort zurechtgelegt, Backhändel. Von Haxen, also aka Keule, mit Haut. Ja, und Erdäpfelvogelsalat dazu und steirischem Kernöl. Und wichtig, wenn du in ein Restaurant gehst und da steht Backhändel auf der Karte. Erste Frage. Also wenn es Backhändelstreifen sind von der Brust, meep. Wenn ein Backhändel gebacken wird ohne Haut, meep. Bestelle ich was anderes, interessiert mich überhaupt gar nicht. Wenn es nur Brust ist, meep, geht nicht.
Ich habe das Backhändel echt spät für mich entdeckt, muss ich zugeben.
Es ist leibernd.
Ich komme aus Schleswig-Holstein, da gibt es das nicht.
Nein, natürlich ist es hier in Deutschland nicht so.
Also wenn ich das Personalessen mache, da schlackern die alle mit dem Ohr.
Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten.
Oh, wow, 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 wow. Ja, es ist so situativ, ja. Also, ich meine, jetzt an alle Aperol Spritz-Bescher da draußen, es gibt auch Momente, wo Aperol Spritz geil ist, ja, und es gibt Momente, wo ein Gin Tonic geil ist, und ich mag auch und an alle Heineken-Bescher, es gibt auch Momente, wo ich Heineken geil finde, ja, wenn ich 8 Stunden im Garten gearbeitet hat und die Sonne runtergeballert hat, so ein eiskaltes Wasserbier, das nach nichts schmeckt, ja, perfekt.
Aber kein Alltagsalkoholismus.
Perfekt, ja, genau. Ja, ja.
Der folgenden Generation rate ich.
Jetzt aber.
So, die jungen Leute wie Alex seid in der Regie, 98 geboren.
Nee, ich rate euch nichts, ich wünsche euch viel Glück.
Danke dir.
Ja, ja.
Toi, toi, toi. Toi, toi. Ja,
ja. Auch beruflich.
Am Leben liebe ich am meisten.
Am Leben liebe ich am meisten. Das habe ich vorher schon gesagt, dass ich im Geburtslotto gewonnen habe und in Österreich geboren wurde.
Wein ist für mich.
Wein ist für mich. Jetzt muss ich mir was Kluges einfallen lassen. Also.
Grund, in einen Podcast zu gehen.
Ja, genau. Wein ist für mich, wie ich vorher schon gesagt habe, die perfekte Erläuterung für die Wertevorstellung, also in etwas Wert zu bringen, und das ist Passion, Handwerk und der Faktor Zeit, und das spiegelt der Wein einfach wieder, sonst würde nur Traubensaft sein.
Ich muss einen kurzen Einschub machen zu deiner Antwort eben zum Thema, mein Leben in der Kulinarik bedeutet mehr, als du sagtest, was Leute sich alles reinkippen an Essen, und dass das schon kurios ist, was manche tun und was es aber auch Gutes gibt. Ja. Ich hatte vor 1,5 Stunden hier in diesem Studio Sarah Wiener sitzen, unsere alte Freundin Sarah Wiener.
Oh. Die übrigens, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja? Oswald Wiener, ihr Papa, ihr Leiblicher, yes, und die zweite Ehefrau Ingrid Wiener haben das Restaurant Exil betrieben am Paul-Linke-Ufer 44a, das ist heute das Horvath. Und ich habe alle mal eingeladen zum Essen, also Ingrid Wiener, Oswald Wiener und Michel Würtle, das war der dritte im Munde, und sind auch gekommen. Kalbsnierenbraten mit Risibisi und grünen Salat habe ich für sie gekocht.
Oh. Und jedenfalls hatte ich mit Sarah in meinem neuen Podcast, damit die Guten gewinnen, den ich ohne Dietmar Horsitschka betreibe, hatten wir genau dieses Thema ihrer Kinderstiftung, genau Kindern das beizubringen, was tue ich mir eigentlich in den Körper rein und was macht der Körper am Ende auch daraus, und dass es schon Sinn macht, sich die richtigen und guten und gesunden Dinge reinzutun. Ich würde ein zweites Spiel gerne sehr abgekürzt spielen. Wir haben oft das Spiel, ich habe noch nie, kennst du das? Also wenn ich zu dir sage, ich habe noch nie auf der Toilette gesessen und Zähne geputzt, würdest du sagen, nein.
Ja.
Genau. So, wir haben eine Frage immer in diesem Spiel, und ich kürze es jetzt ab und stelle nur diese eine Frage, weil es die beste Frage ist, die wir immer hatten. Ich habe noch nie etwas geklaut.
Natürlich habe ich schon mal was geklaut. Wahrscheinlich noch gar nicht so lange her, das muss ich mal überlegen. ich versuch's kurz zu halten. Letztes Gespräch, das ist nämlich so, wir hatten letztes Gespräch, weil wenn man als Koch oder also als Mannschaft unterwegs ist, außer Haus, dann kommst du immer mit mehr zurück, als du da hingefahren bist. Weißt du? Ja, also dann gehen mal 2, 3 Bakuchit-Becher mehr mit oder 2, 3 irgendwas und so weiter und so fort. Da haben wir wirklich als letztens drüber gesprochen. Ich sage es aber an der Stelle, manche, ich will jetzt keine Namen nennen, die sind da, ist mir vollkommen wurscht, was die anderen machen. Ich habe das früher auch gemacht, aber ich bin zu dem Punkt gekommen, weil ich hasse Küchen, die zu wenig Bleche und Einsätze, und ich frage mich, das ist so billig, das Zeug. Warum kann ich nicht einfach 20 Bleche haben? Da kostet 1,6 Euro, 7 Euro, ja. Also, so kann ich das nicht haben, ne? So Küchen, die so unterkonditioniert sind mit Schüsseln und so ein Scheiß, das verstehe ich überhaupt nicht, ne? So. Und das nervt mich an anderen Küchen, deswegen bin ich eine Küche, die genügend Schalen und Schüsseln und so weiter, und ich muss nicht mehr klauen, weißt du, weil ich kann es mir selber kaufen mittlerweile, ja. Aber ich habe mir gedacht, so jetzt bist du dran, jetzt klauen die Leute halt von dir, weißt du. Früher habe ich geklaut und ich bin vollkommen fein damit. Sollen sie sich 3 Schalen mitnehmen von mir, ich weiß nicht, ich kaufe mir irgendwann 2 neue, weißt du, das ist vollkommen in Ordnung, ne. Aber, ja.
Hast du früher Rezepte geklaut?
Nee, ich habe Rezepte gemacht.
Okay, ich klaue andere von dir. Hat jemand schon den Sellerie übernommen?
Also Clown ist so negativ behaftet. Ja. Kopie ist die größte Art der Anerkennung.
Ich wollte gerade sagen.
Also ist sich inspirieren lassen, also ist viel drin.
Ja. Kopieren. Ja. Und jetzt muss ich mal überlegen, ich habe sicher schon mal aus dem Kochbuch. Ja klar, wo ich in dem Alter 20 bis 23 so war, habe ich sehr, sehr viele Kochbücher gekauft und gelesen. Da kann mich erinnern, klar, Harald Wohlfahrt, Jörg Sackmann etc. Also das sind alles Bücher, wo man sicher mal was...
Naja, von der Oma kannst du das nicht haben.
Na? Gell?
Die Oma, Harald Wohlfahrt lässt dich grüßen, er kommt nicht in den Podcast, hat er mir geschrieben. Aber er lässt dich grüßen.
Ja, wegen mir wäre er gekommen. So. Ja. Kommen wir zu einem anderen kleinen Spiel, was bei uns immer ist, nachdem es sich lohnt, nach 3 Weingläsern, nämlich der Zungenbrecher.
Ach, Castlesworth.
Ja, sowas in der Ordnung. ich hab dir was mitgebracht.
Ist das?
Du darfst es einfach lesen. Ich hoffe, dass ich es gut geschrieben habe.
Du gewiss, ne,
na, den du. Der ist für dich. Keiner kann es besser als du.
Ich studiere den erstmal.
Okay? Ja, bitte.
Geht Toni, sonst haue ich die Tani. Geht der Toni nicht Tani, nehme ich Tani und haue ich am Tani. Dass der Toni Tani fliegt spät, spät.
Super!
What the hell?
Sehr schön.
Was war das denn?
Und damit du einfach weißt, wie es nicht gemacht wird, kann der Thomas gleich den hier machen.
Ich habe kein Wort verstanden. Soll ich es österreichisch probieren?
Ja, bitte.
Oh Gott.
Ja, wir wollen ja was zu lachen haben.
Wobei mein Lieblingssatz in Österreich war einmal in Salzburg, habe ich das mal erzählt. Ich war einmal in Salzburg mit einem Freund und wir wollten noch weitergehen. Wir waren in einer Bar und wollten weitergehen und dann sagte ich, wir wollen noch was erleben heute Abend, wo müssen wir denn hin? Und dann sagte der so, ja, links, rechts, und da ist eine Bar, dort tanzen die Bubballen. Das ist mein absoluter Lieblingssatz, dort tanzen die Bubballen. 20 Zwetschgen und 20 zquetschte Zwetschgen sahen Zwetschgen. Für Norddeutschen war es
okay. Für Neudeutschen war es schon ganz in Ordnung.
Aber ich gebe zu, dass das extrem gemein ist, weil
kannst du das im Original?
Das ist genau... Nein, das ist irre, da bleibst du 100% hin. 20 Zwetschge und 20 Zwetschge Zwetschgen sind 40 Zwetschge Zwetschgen. Okay, ist okay. Aber es ist echt gemein. Was muss man echt
sagen? Ja, so ist Dietmar.
Ja.
Dietmar die 1.
Und so ist Thomas. Schaust du?
Okay. Okay.
Ja, so. Sonst hast du mal die lang.
Ja, ich wollte ja mal ganz lieb sein mit dir.
Danke.
So, okay. Einmal ganz kurz überfliegen. Okay, gut. So. Balkanische Bergbauern bauen beste Beeren bauen balkanische Bergbauern. Kroatische Kalksteinkletterer klettern kühn auf karge Klippen, während serbische Selvania Sobiliers selig-süffige Säfte schlürfen. Slowenische Spitzenweine sprießen spontan aus steinigen Steilhängen und montenegrische Müller mahlen munter Malz für mazedonische Maische. Bosnische Brenner brennen behutsam beste Brände, während dalmatinische Degustationen dauerhaft durstige Dichter begeistern.
Ich wusste ja nicht, wo der Wein heute herkommt.
Bam.
Und das bitte ja. Für die Prinzessin.
Ah ja.
Einmal hier rüber bitte.
Unsere Judith Rakers.
Unten oder oben?
Unten.
That's what she sagt nicht. Östliche Önologen orchestrieren opulente Operationen, während westliche Winzer wirre Wissenschaften wälzen. Plavac-Produzenten pflegen peinlich penibel ihre Parzellen auf porösem Plateau, während Franac-Verkoster vorsichtig verschiedene Varianten vergleichen. Rebula-Retter retten resolut rare Rebsorten und Silavka-Züchter zaubern zarte, zitronige Zubereitungen. Propukatsch-Philosophen predigen passioniert primitive Produktionsprinzipien, während Blattiner-Brenner brillante Burgunder-rote Brünbraun.
Das ist eine echte Maschine. Das ist,
ja, ich stelle vor, möchtest du auch nochmal?
Hätte das jetzt was werden sollen, wo jemand scheitern hätte sollen, oder was?
Nee. Wir haben immer nur die Einfache.
Also ich glaube, eindeutig zu gut funktioniert.
Ich glaube, meist bin ich gescheitert mit diesen komischen Zwetschgen da. Sebastian, wenn du jetzt dir diese drei Weine von heute nochmal anschaust.
Können wir mal alle drei Flaschen bitte?
Ja, bitte.
Diesen interessanten Rosé.
Ja.
Und hepp. Den unvergleichlichen Stina.
Den müssen wir auch nochmal zeigen. Den
und den
also eins, Kasus, zwei,
Kasus
drei,
Knaxus, so nenne ich ihn, Marc. Wie heißt der? Kasus Trignac. Zu welchen Gerichten aus deinem Restaurant würdest du die servieren? Okay, den Rosé gar nicht, ne?
Nee. Stell den sofort wieder dahin.
Doch, vielleicht für die Leute, die vor der Tür noch warten. Der Rosé?
Ach so.
Ja, ich meine, ja, also wenn die noch warten, dann gibst du so eine Pulle raus.
Vor der Tür, das kann ich versprechen.
Okay.
Also, ich meine, das ist relativ einfach beantwortet. Die Nummer 3 ist eindeutig was ich natürlich im Hauptgang verorten würde. Also wo wir zum Beispiel gerade sehr, sehr starke Umami-Räuchernoten haben. Also das wäre auf jeden Fall dafür. Ich bin generell ein großer Freund von Rotwein zu leichten Gerichten, zu leichteren, wo man normalerweise nicht servieren würde, aber dann mit der Temperatur zu spielen, da sehe ich auf jeden Fall die Nummer 2 ein bisschen, dass man den von der, da mögen mich vielleicht andere prügeln dafür, aber so einen etwas gekühlten Rotwein zu leichteren Gerichten serviert. Das würde ich auf jeden Fall spannend finden, bei dem Stina auf jeden Fall. Ja.
Ich würde mit meinem Wein ins Restaurant reinkommen.
Ich möchte nur eins ganz kurz bemerken. Meine Flasche ist leer. Was auch immer das bedeuten mag, keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz, trotzdem sind es drei.
Wer hat ihn denn weggekippt?
Unterschiedliche Weine, so viel war es gar nicht. Guck mal, man darf es einmal ganz kurz zeigen, ne? Das ist ja nix.
Deine Frau ist loyal mit dir, die machte gerade so ein Signal von.
Ja, die trinkt den, die mag den, ja?
Sache, die es nicht zur Party geschafft haben.
Aber nichtsdestotrotz, drei unterschiedliche Weine, selbst die beiden Rotweine, sehr schön und ich denke schon, dass jede Flasche seinen Abnehmer findet und es ist immer wieder eine Reise wert. Wir kommen jetzt langsam aber sicher dann doch zu unserem wohlverdienten und sehr genussvollen Ende.
Ruhestand.
Ruhestand, genau. Und haben etwas mitgebracht, obwohl noch nicht Weihnachten ist.
Obwohl noch nicht Weihnachten ist. Wir haben ja eben schon angegeben, dass wir jetzt die tollen Josephinenhütte-Gläser haben. Und Josephinenhütte war so freundlich zu sagen, ihr habt so geile Gäste und ab jetzt bekommt jeder von diesen Gästen 2 Gläser von uns geschenkt. Und deshalb dürfen wir ja quasi im Namen unseres quasi Sponsors dir 2 Gläser zum Dank schenken, dass du heute hier bist.
Das ist ja nett, dankeschön.
Also vielen Dank, dass du gekommen bist.
Dankeschön.
Vielen Dank, Alex, für die Produktion. Vielen Dank, Sebastian, für Weinprinzessin. Ich
sehr falsch gerne.
Für, wie immer da hinten für fachmännische Kommentare und Ton. Danke, Pornstar Martini, für deinen Beistand heute im Hintergrund.
Dietmar, irgendwie auch an dich da. Ja, irgendwie auch an dich ein Dankeschön. Mhm. Und wie immer, letztendlich hat bei uns, das ist die Tradition, der Gast das letzte Wort.
Okay, jetzt muss ich mich aber kaufmännisch äußern, damit meine Frau auch zufrieden zu mir ist. Paul Linke Ufer 44a, Mittwoch bis Samstag. Wir haben eine wunderschöne Sonnenterrasse. Ja, also man kann draußen sitzen und da
mit Rosé
raffinierten Kreationen genießen. Einfach vorbeikommen. Wir haben auch ein relativ günstiges Einstiegsmenü, 4 Gänge. Check it out auf unserer Seite. Und ja, gerne vorbeikommen. Ich bin zu 99,9% da. Der mit den roten Bäckchen, ja. Bussi, bussi.
Dieser Podcast wird produziert von ASK, der Kommunikationsagentur in Berlin.